Wenn du deine Familie hast, ist es halt wie so ein Superheldenanzug, da kann nichts passieren. Und das zu wissen, das hat mich schon krass beruhigt. Weil ich mir dachte, krass, ich kann meine Eltern gar nicht enttäuschen. Wenn du irgendwie ein guter Musiker bist, ein geiler Tennisspieler, aber du bist ein Arschloch als Mensch, dann gewinnst du für mich nicht im Leben. Es klingt so hart, aber ich will, dass bei meiner Beerdigung viele kommen und sagen, der war echt ein cooler Typ. Und das ist so mein Warum ich das alles mache, weil ich einfach unterm Strich ein guter Mensch sein will. Meine Mutter ist so eine Superheldin. Ich will diese Geschichten ausschreiben. Ich bin jetzt echt auch 34 und ich hätte eigentlich echt so schon Lust, mich zu binden. Und auch diese Verantwortung als Vater zu gehen oder als Mann oder als Freund.
Das Erste, was mir zu meinem heutigen Gast einfällt, ist wohl gute Laune. Ich finde, wenn man Stefano Zarella anschaut, sieht man einen lebensfrohen, warmen und total offenen Menschen, der jedem das Gefühl gibt, dass alles in Ordnung ist. Er verkörpert dieses italienische Lebensgefühl und ich liebe an ihm, dass er wirklich jedem Tag die Chance gibt, etwas Besonderes zu sein. Aber wie ist das eigentlich, wenn von dir erwartet wird, immer gute Laune haben zu müssen? Und was passiert, wenn das mal nicht der Fall ist? Stefano und ich hatten ein Gespräch, das ich als eines zwischen zwei Fratelli, also zwischen zwei Brudis beschreiben würde, das aber eine sehr, sehr große Intensität bekommen hat. Es geht um Familie, den Druck, den der Name seines Bruders mit sich bringt und der Druck, der sich aus seinem Beruf ergibt. Stefano erzählt, was Dankbarkeit für ihn bedeutet und warum er liebt, was er tut. Er spricht aber auch über seine schwierigen Momente und das ganz große Thema der Liebe. Ich kannte Stefano natürlich schon, aber als ich aus unserem Gespräch rausgegangen bin, wurde mir nochmal klar, warum ich ihn so lieb habe. Seine Art, Menschen anzustecken und ihnen ein gutes Gefühl zu geben, ist unfassbar inspirierend. Freut euch also auf eine Folge, die euch ganz viel Energie mit auf den Weg geben wird. Energie, die wir in diesen Tagen, glaube ich, alle sehr, sehr gut gebrauchen können. Viel Spaß bei Wie geht's?
Das ist Wie geht's? Stefano Zarella.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Heute eine Folge, die so ein bisschen unter italienischem Stern steht. Ich hier aus Italien und mein heutiger Gast meldet sich aus Köln, ein bisschen verdrehte Rollen, aber ich bin gespannt, was das Gespräch geben wird. Lieber Stefano, ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier zusammengefunden haben. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben und ich freue mich wirklich auf die coole Runde heute, ein bisschen zu quatschen. Grüße nach Italien.
Ja, danke dir. Ich melde mich hier aus dem Trainingslager. Wir sind hier hart am Malochen, deswegen nutzen wir gerade hier so ein bisschen die Zeit zwischen den beiden Trainingseinheiten. Bei dir war es jetzt auch nicht so wirklich einfach, so einen Termin zu finden. Viel unterwegs, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen gequatscht. Du liebst es auch, wenn viel los ist, so ein bisschen Bella Vita und Füße hoch ist nicht so dein Ding. Wir haben auch schon in Florenz ein bisschen gequatscht darüber. Ich habe das Gefühl, dass du echt bis oben hin zu bist mit Arbeit. Kommt mir das nur so vor oder ist es auch wirklich so?
Nee, ist schon echt viel los. Ich bin auch echt dankbar dafür. Ist halt bei mir so ein bisschen schwer zu sagen, was los ist, weil ich so ein bisschen immer abhängig bin von den Projekten und von den hauptsächlich Kooperationen. Als wir uns getroffen hatten, war auch die eigene Sendung im Gespräch, die auch dann stattgefunden hat, glücklicherweise. Und ich bin auch echt ein Typ, der sich auch die Arbeit sucht und das auch einfach liebt. Ich liebe meinen Job so sehr und dass ich auch mich teilweise auch bremsen muss, weil wenn ich halt mit anderen Creatoren zusammenkommen, die halt einen ähnlichen Job machen wie ich, will ich immer was starten und dann müssen die mich ein bisschen bremsen. Aber ich liebe meinen Job und versuche die Leute eine gute Zeit zu machen und es entstehen coole Sachen. Ich habe dahingegen, mache ich mir auch nicht so einen Stress, sondern ich bin einfach dankbar für alles, was kommt.
Das ist schön zu hören. Trotzdem geht das ja irgendwie so ein bisschen auch damit einher, dass du, wie gerade schon gesagt, viel unterwegs bist. Hotel da, Hotel hier, dann mal wieder ein anderes Land. Klar, du hast deine Base, du hast irgendwo dein Zuhause, du bist in Baden-Württemberg geboren, lebst jetzt in Köln. Wo ist eigentlich dann dein Zuhause? Hast du so diesen Ort, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt hier hinkomme, dann ist aber trotzdem komplette Entspannung und ich weiß, das ist hier mein Safe Place?
Das ist echt eine gute Frage, weil ich aktuell mit dem Gedanken spiele, auch zurückzuziehen nach Stuttgart. Also für die Zuhörer jetzt, ich bin ja in Hechingen geboren, in der Nähe von Tübingen, also in Baden-Württemberg, und bin dann nach dem Abi nach Köln gezogen, weil ich in die große Stadt wollte. Ich wollte so ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie mehr Leute kennenlernen kann, mehr Möglichkeiten habe und dann studiert habe etc. Bin seit 2011 hier mit meiner ganzen Familie, also meine Eltern sind auch hier, meine Schwester, mein Bruder. Aber meine Jungs sind halt nicht da, so mit denen ich wirklich halt ein ehrliches Gespräch führen kann. Ich habe so 3-4 richtig, richtig enge Jungs, so aus Hechinger Zeit und ich merke, dass ich halt mit denen nur so richtig abschalten kann und mit denen halt wirklich offen reden kann, ohne dass irgendwie dann was gedreht wird oder was böse gemeint worden ist. Das fehlt mir schon, das muss ich schon ehrlich sagen. Ich habe schon ein, zwei auch gute Kollegen in Köln, aber es hat sich nicht so, ist nicht der Freund wie aus der Heimat. Und mein Neffe, also Giovanni, sein Sohn, spielt ja jetzt bei Stuttgart Fußball. Mhm. Und mich zieht es wirklich sehr oft dahin. Also ich habe jetzt auch versucht, jedes Spiel von meinem Neffen Gabriel zu verfolgen. Und wenn dann noch die Jungs dazu kommen und mein Bruder auf dem Feld steht mit ihm und wir supporten dann meinen Neffen Gabriel, denke ich mir so, boah, das fühlt sich gerade richtig gut an, so richtig zu Hause. Ich habe zwar eine Wohnung, ich fühle mich auch wohl in Köln, aber ich habe nicht so, wenn ich jetzt nach Hause komme zu meinem kleinen Hund Rocky, es ist nicht so 100% dieses so, okay, ich komme jetzt nach Hause, da wartet jemand, das ist so, da fehlt noch so 20%, so ein bisschen, weiß ich meine, so nicht ganz zu Hause.
Ja, voll, weiß ich genau, wie du meinst. Das klingt jetzt aber für mich so, als wenn du zu Hause eher mit den Leuten assoziierst, als mit dem Ort quasi. Ist das richtig?
Auf jeden Fall. Ich bin gern mit Menschen umgeben, die mir zuhören, denen ich auch in die Augen schauen kann, denen ich auch eine ehrliche Meinung sagen kann. Und ich bin gern umgeben von Menschen, die mir gut tun. Also wenn meine Eltern da sind, bin ich wirklich, wenn ich irgendwie abends dann frei habe, gehe ich wirklich jede Sekunde zu meiner Mom, zu meinem Vater. Wir schauen abends Fußball oder meine Mom kocht. Ich verbringe wirklich jede freie Sekunde mit meinen Eltern, weil ich mir später auch nicht sagen will, ich hätte mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen können. Und ich möchte einfach lieber zu meinen Eltern nach Hause Abendessen gehen, wie jetzt noch abends in die Stadt gehen und irgendwie irgendwo was trinken gehen. Das gibt mir einfach nichts. Mir gibt viel mehr, wenn ich mit meinen Eltern halt bin oder mit einem Kumpel bei meinen Eltern. Und wenn halt meine Eltern auch bei meinem Neffen Gabriel sind, was sie teilweise wirklich wochenlang sind, weil wir uns da alle unterstützen. Wir schauen, dass er nie allein ist. Und meine Eltern auch nicht da sind, auch nicht in Köln. Und dann ist schon ein bisschen ungewohnt, weil ich meine Eltern auch immer hier waren, bis vor ein paar Monaten, als mein Neffe auch noch quasi in Köln gespielt hat.
Bei mir macht das auch total was auf, weil ich kenne so ein bisschen diesen Struggle und ich wohne jetzt schon, ich meine mit der Ausnahme in Berlin, wohne ich jetzt eigentlich so 8 Jahre am Stück im Ausland und so dieses Thema, man sieht die Familie kaum und man sieht seine Eltern kaum, alle werden älter und man weiß halt nie so richtig, was kommt. Das sind schon so Fragen, die einen total irgendwie beschäftigen und das, was du gerade gesagt hast, so ich will halt nachher nicht bereuen oder ich will halt nicht nachher sagen können, ich habe zu wenig Zeit mit meinen Eltern verbracht. Ich finde, das ist irgendwie so ein Riesenthema, weil ja, man hat jetzt auch, oder ich jetzt in dem Fall habe jetzt auch Kinder, man will denen auch irgendwie so ermöglichen, mit den Großeltern zusammen zu sein und dieses immer nur FaceTime und immer nur auf lange Distanz miteinander kommunizieren, das nagt auf Dauer schon an einem und ich merke, wie groß oder wie immer größer auch dieses Thema bei mir und meiner Frau wird. Dass wir so darüber nachdenken, ja, hat man genug Zeit mit der Familie oder sollte man vor allem auch den Kindern mehr Zeit mit der Familie ermöglichen, weil ja, du weißt halt nie, was so im Leben passieren kann. Ne? Das klingt jetzt irgendwie so alles so ultra dramatisch und so, aber ich glaube, dieses nichts bereuen möchten, das ist ein Riesending, oder?
Auf jeden Fall. Und ich habe ja selber nicht meine Familie, weißt du? Und ich stelle mir auch manchmal schon die Frage, wie hätte ich es denn machen sollen, wenn ich jetzt auch eine eigene Familie hätte? Das ist ja noch kompliziert. Ich habe ja zum Glück auch die Freiheit, viel zu schieben und dann auch zu sagen, okay, ich mache die Kooperation jetzt, ziehe ich durch, ich drehe jetzt 10 Stunden, aber dafür gehe ich dann zum Spiel von meinem Neffen, weil ich bin halt so ein Typ, ich will alle in meinem Umfeld mit meiner Liebe, meiner Zeit glücklich machen und ich investiere dann auch viel in meinen Neffen, dann natürlich will ich meine Nichte nicht vernachlässigen, ich will aber auch meine Mutter und meine Schwester besuchen, ich versuche wirklich das Beste zu machen. Deswegen auch Hut ab bei dir, so, weißt du, wenn du noch eine eigene Familie hast und Kinder und ich sehe es ja bei meinem Bruder, wenn du eine Karriere hast, Kinder, Frau, das ist nicht einfach, aber ich weiß, dass ich halt aktuell mein Bestes gebe, noch für die Zukunft mein Bestes gebe und dann werde ich wahrscheinlich oder hoffentlich nichts bereuen.
Ja, das glaube ich dir total und weil wir jetzt gerade auch beim Thema sind und weil es so schön gerade direkt da reinpasst, ich kriege das ja hier in Italien auch mit, wie hoch dieser Stellenwert Familie ist. Ne? Du wirst es sicherlich bestätigen können, Familie ist irgendwie so wie so ein Heiligtum und natürlich ist es in Deutschland auch so, aber ich finde, dass das hier in Italien nochmal mehr zelebriert wird, dieses Miteinandersein und dieses immer alles zusammen machen, an einem Strang ziehen und nichts so auf die Familie kommen lassen. Ihr habt im Prinzip eine richtig mega bekannte Familie. Du hast gerade angesprochen, Giovanni ist bekannt. Mittlerweile sind aber auch deine Eltern bekannt durch Social Media von euch, muss man ja wirklich so sagen. Was ist Familie für dich, wenn du das beschreiben müsstest?
Boah, Familie ist für mich alles. Familie ist für mich nach Hause kommen, Zusammenhalt. Und es dreht sich alles bei uns um die Familie. Ich glaube, jetzt gestern mal so ein gutes Beispiel. Ich war halt in der Nähe von Österreich. Da hatten wir so ein bisschen so einen Content-Trip. Und eigentlich wollte ich dann nach Hause fahren, weil ich ab morgen und übermorgen mega viel zu tun habe. Und bin ich halt noch spontan zu meinem Bruder gefahren, zu seiner Show. Und meine Eltern sind jetzt quasi heute von Köln nach Stuttgart gefahren, um meinen Neffen wieder zu supporten. Es ist halt so ein, wie so eine Fußballmannschaft, wo jeder zusammenhält. Wir haben zum Glück eine unglaubliche Kindheit erlebt alle. und nur Support und nur Liebe. Deswegen, ich verstehe teilweise die Frage nicht so, hey, wie ist das denn mit dir und deinem Bruder? Giovanni war ja früher wie du in der Öffentlichkeit und mit Janaina, wie, also ich verstehe die Frage nicht, weil ich denke mir so, hä, mein Bruder, das ist mein Bruder, mein Fleisch und Blut, ja. Ich unterstütze ihn, wo ich kann, er unterstützt mich, wo ich kann, wo er mich unterstützen kann und das war's, wir halten zusammen, es gibt gar keine Ahnung, Neid oder Missgunst, oder das, ich muss das belächeln, weil das existiert, ich wurde so nicht erzogen, es gibt nur Support, Zusammenhalt und hey, ich habe jetzt morgen frei, braucht ihr meine Hilfe, es ist halt irgendwie so, nur positiv und nur supportive und irgendwie, das ging schon damals los in der Gastronomie. Wenn mal jemand ausgefallen ist, habe ich Teller gewaschen. Wenn dann vorne die Kellnerin gefehlt hat, habe ich vorne gekellnert. Mein Bruder hat gekellnert. Es gab immer nur Zusammenhalt, weißt du. Und immer wenn ich jetzt ein privates Problem habe, gehe ich zu meinem Bruder. Dann sagt mein Bruder, hey, ich habe bei deiner Schwester gehört, das stimmt gerade nicht. Ich habe gerade beim Konzert, kannst du vielleicht kurz vorbeifahren? Es ist halt so ein komplettes Zusammenhalten und füreinander da sein.
Und würdest du sagen, das wurde dir von deinen Eltern quasi als Kind so mit auf den Weg gegeben, dass das halt so das Maß aller Dinge ist, erstmal die Familie und füreinander da sein und dann alles andere? Oder war das was sich so einfach im Laufe der Zeit ergeben hat, weil du auch gemerkt hast, das ist das, was du brauchst und was dir Stabilität und Sicherheit im Leben gibt?
Ich habe es halt nicht anders gelernt. Deswegen habe ich auch so einen Bezug zur Küche oder zum Kochen, weil das Abendessen oder das Mittagessen oder das Sonntag zusammenkommen ist halt wie so nicht so eine Teambesprechung. Man sagt so, hey, was geht ab? Was gibt's Neues? Ja, Steph, das und das geht gerade ab. Und es ist schwer zu erklären, weil das für uns so selbstverständlich ist, dass man sich unterstützt. Aber ich natürlich auch bei Freunden und Familien sehe, dass es halt auch anders ist, wo dann vielleicht der Bruder nicht mit der Schwester quatscht oder so. Und das zerbricht mir halt das Herz, weil ich kenne das halt nicht. Und natürlich passieren manchmal Dinge, die nicht so gut laufen. Aber ich habe das so von meiner Mama und Papa mitbekommen. Ich werde es versuchen, meinen Kindern weiterzugeben. Und eigentlich dreht sich da wirklich alles nur um unterstützen und füreinander da sein.
Bro, warte kurz.
Jo.
Rocky ist heute richtig auf Zerstörermodus. Ich muss das entschuldigen.
Geiles Bild.
Sofort auseinandergenommen. Rocky, was ist los mit dir heute?
Ich sehe gerade du so, Rocky.
Ein Wadenbeißer.
Brutal.
Ich habe nichts gehört, weißt du?
Und er so mit Notizen-App. Wir müssen abbrechen. Ich schwöre, guck mal, warte. Guck mal, siehst du?
Oh mein Gott.
Sorry, Bro.
Kein Thema. Ja, wir waren beim Thema Familie und die Frage, die sich bei mir noch gestellt hat, würdest du trotzdem sagen, ich meine, ihr seid behütet aufgewachsen, natürlich weit weg vom Rampenlicht, wie jede Familie irgendwo. Und trotzdem seid ihr dann als Familie ins Rampenlicht gekommen. Würdest du sagen, eure Familie hat sich dadurch verändert oder ist irgendwas anders als vorher?
Boah, gute Frage. Du musst dir vorstellen, als Giovanni bekannt wurde, war ich 10. Giovanni ist ja 12 Jahre älter als ich. Und ich glaube, dass es stand davor noch keiner in der Öffentlichkeit von unserer Familie. Ich meine, so wenn du 5, 6, 7 bist, du kannst dich eh nicht wirklich an was erinnern. Und so ab 10, 11 kannst du so ein bisschen registrieren. Und mein Bruder war halt immer im Fernsehen. Und das war eine Emotion. Robin, ich kann das dir gar nicht erklären. Ich war so stolz. Ich weiß noch genau, als Giovanni bei Broses reinkam, der hat mich angerufen. Es gibt auch noch dieses Video, wo er sagt, Estelle, wo ist Mama? Und weint so halb. Und er sagt, ich hab's geschafft, ich bin drin. Und meine Mutter sagt, Giovanni, nicht weinen, nicht weinen. Geil. Und ich renne, weil unser Haus war so 300 Meter weg von unserem Restaurant. Und ich sprinte zu meinem Dad und sag, Papa, Giovanni hat's geschafft. Und er so mit, er war gerade am Kennen, der so, nein, ich glaube nicht. Mann, ich glaube nicht. Und dann sind wir alle zusammengekommen. Dann sind wir, weil das noch undercover war, das war wirklich krass, sind wir dann nach München gefahren, weil die Sendung war ja quasi eine Aufnahme. Und man durfte erst, glaube ich, 2, 3 Wochen später erfahren, dass die gewonnen haben. Da haben wir uns in so einem Pizza Hut getroffen. Und bei dem war ich jetzt beim Champions-League-Finale mit einem Kundenessen. Ich habe gedacht, krass, hier war ich als 10-Jähriger versteckt, weil wir nur nicht wussten, durfte keiner wissen, dass Giovanni in der Gruppe ist. Der hat dann gewonnen, krass. Ich glaube, bis heute noch die erfolgreichste Band, die in einer Woche so viele Singles verkauft hat. Ich glaube, 850.000 Singles in einer Woche. Ich glaube, fast 5 Millionen Platten. Und dann war das wirklich 2, 3 Jahre schon echt crazy. Also, dass die bei uns im Restaurant immer angerufen haben. Und mein Dad gesagt hat, ey, Giovanni ist nicht da. Bitte ruf nicht die ganze Zeit an, weil sonst kann ich die Bestellung nicht mehr aufnehmen. Weißt du, das war ja so, es war eine ganz andere Zeit. Ja. Gab ja kein Social Media. Und dann, wenn mein Bruder zu Besuch war, hat sich das so schnell rumgesprochen, dass auf einmal hunderte Leute im Restaurant waren. Ich glaube, dass halt Social Media in dem Bereich schon einiges verändert hat. Aber bei mir ist dann sowas entstanden, dass ich unglaubliches nach oben schauen zu meinem Bruder hatte. Dieses so, wow, was hat der auf die Beine gestellt? Krass. Und mir hat es die Augen geöffnet, zu zeigen, krass, ich bin hier so in Hechingen im Dorf und Giovanni war auch hier, der hat gerade eine Ausbildung gemacht und jetzt sehe ich die ganze Zeit im Fernsehen, krass, was eigentlich möglich ist im Leben. Das hat mir auf einmal so die Welt ganz anders gezeigt. Ich glaube, ohne meinen Bruder hätten wir uns komplett anders entwickelt. Ich glaube, dass er uns halt komplett, also mich komplett beflügelt hat und mich komplett mit wie so einem Energieschub gegeben hat. Eigentlich hat sich nichts geändert. Es ist immer noch so, dass wir sonntags zusammensitzen. Klar, Giovanni war halt dann auf einmal immer unterwegs und das war für mich neu, weil mein Bruder war nicht mehr da so richtig. Und da der 12 Jahre älter war, wir waren halt ab und zu, es gibt noch so Fotos, die muss ich dir mal zeigen, da hatte ich so einen Rom-Eis-Rom-Sportanzug an. Mhm. Ich war dann im Tor und Giovanni hat dann so Bilder von mir gemacht. Der hat gesagt, Stefano, guck mal, tu mal so, wenn jetzt Eckball ist und du tust so die Verteidiger so zurechtrücken. Da habe ich so gezeigt und er macht dann so die Bild mit Digitalkamera. Und das sind so Fotos, die habe ich noch alle bei Mama im Schrank irgendwo. Das war eine sehr intensive Zeit. Ich glaube, dass wir so als Familie übelst zusammengerückt sind zu der Zeit. Als es dann nicht so gut lief, mein Giovanni hat ja öffentlich auch darüber gesprochen, hat sich aber auch nichts geändert. Wir waren immer füreinander da und haben immer eher geschaut, so okay, wie können wir jetzt unterstützen, einfach als Familie. So. Und dieses Nachhausekommen haben wir immer, weißt du? Ich habe so unglaublich Glück mit meinem Bruder, weil er hat ja alles durch. Und wenn ich Fragen habe,
ja, das glaube ich,
was in der Öffentlichkeit betrifft oder ich irgendwie ein, zwei Sachen habe, die ich auf dem Herzen habe und ich sage, ey, Bruder, ich würde das gerne teilen, soll ich das sagen? Na, lass lieber so. Mhm. Weißt du, das ist so wie mein Mentor, wie mein bester Buddy, das ist so, also ich habe wirklich ein Sechser und Lotto mit meinem Bruder und meiner Familie, weil sich eigentlich nichts verändert hat. So, das ist ja eigentlich auch so ein Beweis dafür, dass wir halt wirklich eine starke Familie sind, weil wir echt viel durchgemacht haben und wir halt immer die gleichen waren. Und immer wenn es irgendwo ein Problem gibt, auch wenn es nur so, hey, kannst du kurz ein Paket annehmen, bis hin zu richtigen Problemen,
ja,
unterstützen wir uns halt immer. Und ich glaube auch, dass ich mich halt auch getraut habe, diesen Schritt zu machen. Mich hat damals mein Bruder angerufen und hat gesagt, guck mal, Ste, du hast nichts zu verlieren. Mama unterstützt dich, Papa unterstützt dich, wir sind für dich da. Du kannst nur weich fallen. Und da habe ich mir so Gedanken gemacht, so krass, der hat recht, ich kann eigentlich weich, wenn es nicht funktioniert, kann nichts passieren. Ja. Ich hatte nie Angst, verurteilt zu werden von meinen Eltern. Das habe ich schon oft mitbekommen, dass dann sagt, ja, ich habe das gemacht, meine Mutter mochte das nicht so. Und dann gehst du halt so in eine Konfrontation mit dir selber und denkst du so, boah, ich will das, aber meine Mom will das nicht. Und ich war schon immer so ein Typ, ich wollte schon sehr meine Eltern stolz machen und das machen, wo auch meine Mama sagt, ey, mein Sohn macht das richtig. Ich war nicht so ein Typ, der gesagt hat, ich mache aber das und ist mir dann egal. Und weil ich denke mir so, ich habe immer gedacht, Mama meint es eigentlich gut. So. Mhm. Ich wollte auch immer gern tanzen, Hip-Hop tanzen und meine Mutter gesagt, ja, Stay, studier doch erstmal. Und ich habe das irgendwie immer ausbalanciert bekommen. Ich habe immer das, was ich machen wollte, trotzdem gemacht und nebenbei mein Studium. Ich glaube, das wissen auch gar nicht so viele, dass ich auch studiert habe. Ich glaube, dass ich mir erst so eine Base bauen musste mit Studium und Berufserfahrung, auch für mich selber, weil ich schon sehr so ein Typ bin, der einfach nicht so viele Risiken eingehen wollte als Teenager und ich bin schon so auch vorsichtig einfach.
Warst du immer ein vorsichtiger Mensch?
Schon, aber ich habe auch schon Dinge gemacht, wo ich einfach all in auch gegangen bin. So wie mit meinem Instagram oder damals mit meinen Veranstaltungen, wo du einfach Verantwortung übernehmen musst. Weil so ein Social Media zu machen, ist schon eine riesen Verantwortung, wenn dir 2 Millionen Follower folgen oder mehr. 2,4 inzwischen auf Instagram. Ist so, dass du, es ist eine riesen Verantwortung. Das ist kein Spielplatz, wo du sagen kannst, ich sage heute mal dies, morgen sage ich mal das. Du bist auch irgendwo eine Vorbildsfunktion. Muss man sich schon bewusst sein. Aber ja, ich bin schon so ein Typ, wenn ich eine große Entscheidung fällen muss, frage ich schon meinen Bruder, meine Mama, hey, was haltet ihr davon? Ich brauche so ein paar Okays und dann kann ich machen, weißt du?
Ja, es ist doch auch völlig legitim und ich glaube das total, dass es dann in diesem Kontext Gold wert ist und war, dass du Giovanni an deiner Seite hast. Kurzer Exkurs, einfach weil es gerade ins Thema passt und gar nicht auf deine Geschichte, sondern einfach nur, weil ich das so aus meiner Geschichte und meinem Umfeld sagen kann, wie wichtig halt eben Eltern sind, die unterstützen und die einem so dieses Gefühl geben, mach das und wenn es nicht klappt, dann sind wir trotzdem für dich da. Ich sehe das immer wieder in meinem Geschäft hier, wenn die jungen Spieler hochkommen oder in Nachwuchsleistungszentren unterwegs sind, wo die Eltern so unglaublich viel Druck auf die Kids ausüben, sei es an der Seitenlinie, sei es nachher in den Gesprächen oder zu Hause, wo sie ihnen quasi das Gefühl geben, ey, du musst es jetzt schaffen und wenn nicht, um es mal ganz böse auszudrücken, bist du ein Versager für uns so. Das kriege ich so oft mit und ich glaube, deswegen kann man gar nicht hoch genug hängen, wenn man Eltern hat, die quasi einem einfach das Gefühl geben, ey, verfolg deinen Traum, geh dem nach und wenn nicht, dann suchst du dir halt eine Alternative, aber es wäre doch schrecklich, wenn du nicht die Möglichkeit hast, so deinen Träumen nachzugehen und ich glaube, deswegen ist es so unglaublich wichtig, das, was du gerade erzählt hast und deswegen versuche ich irgendwie das auch als Vater mein Kind so mitzugeben und ich bin mir sicher, dass du das auch tun wirst. Die Frage, die sich in dem Kontext aber noch für mich stellt, du hast gesagt, du schaust zu deinem Bruder auf, du hast es immer getan, er ist jetzt dein Mentor. Trotzdem, und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, warst du ja mal, mittlerweile sicherlich nicht mehr, aber irgendwie im Schatten von ihm. Was hat das mit dir gemacht? Hat das überhaupt irgendwas mit dir gemacht? Hast du darüber nachgedacht zu der Zeit?
Ja, wie gesagt, als ich 12 war, wurde Giovanni bekannt. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Geschichten, wo der Bruder oder die Schwester ist Sänger und der Bruder will auch Sänger werden oder Sängerin und dann gibt es irgendwie Streit, gibt es irgendwie Neid, gibt es irgendwie oder kommt auf die falsche Bahn. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, dass meine Mom eine große Rolle spielt oder die Erziehung, dass halt der Job nichts mit der Beziehung von, zwischen mir und meinem Bruder zu tun hat. Also wo Giovanni das geschafft hat, in die Band zu kommen, da wusste ich, okay, weil das war damals schon abzusehen, wenn du halt so eine Castingshow gewinnst, dann gehst du halt durch die Decke. Heute, ich glaube, heute hat sich die Zeit ein bisschen geändert. Damals warst du halt im Jensender, es ging durch die Decke und ich habe ein Glücksgefühl empfunden für meinen Bruder und ein Gefühl von, ich bin so stolz auf meinen Bruder, dass es gar keinen Raum gab irgendwie für Neid oder so. Ich habe eher Angst gehabt, dass ich ihn verliere als Bruder, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, weißt du? Voll, es war ja so eher die Angst, zu sagen, ey Mann, der ist jetzt vielleicht nicht mehr zu Hause. Und meine Mutter hatte auch die Angst. Immer als Giovanni angerufen hat und meinte, ich bin eine Runde weiter. Meine Mutter so, ja, oh nein. Oh nein, wenn mein Sohn nicht mehr nach Hause kommt. Weil der Giovanni war damals 23, weißt du? Ja. Jetzt auch nicht irgendwie 40 oder so. Und dass er jetzt schon längst von zu Hause weg war. Und die hat sich darüber Sorgen gemacht, hat wirklich dann geweint und hat gesagt, oh nein, jetzt mein kleiner Sohn ist jetzt nicht mehr da, wie machen wir das? Du weißt, heute erziehen später aus. Deswegen, es hat mit mir schon dahingegen was gemacht, dass ich mir auch schon viel Druck gemacht habe. Ey, mein Bruder ist jetzt da, der gibt Gas, ich will auch. Aber nicht, weil ich mithalten wollte, sondern weil ich in mir so ein Gefühl hatte von, boah, ich will auch was anpacken, ich will auch was erreichen, ich will auch meinen Bruder stolz machen, ich will, dass er das Gefühl hat, was ich gerade habe, will ich auch ihm geben oder meiner Mom. Lass uns irgendwas auf die Beine stellen. Und da habe ich mir schon Druck gemacht, da war ich schon so, soll ich Fußball spielen? Ich weiß nicht. Soll ich tanzen? Weiß nicht. Wenn ich jetzt studiere, bringt das was? Ich habe mich schon so, ich habe erst später verstanden, dass man wirklich was aus Leidenschaft machen muss. Und dass ich eh wusste, dass meine Eltern mich eh immer unterstützen. Egal, welchen Job ich mache. Und egal, für was ich mache. Meine Mutter war es immer nur wichtig, dass ich wirklich eine gute Ausbildung habe, ein Abitur, ein Studium und dass ich so eine Base habe, weißt du, so ein Grundgerüst. Und dann sind wir eigentlich relativ flexibel. So, ich glaube, das hat dagegen was mit mir gemacht, dass ich mir schon als Teenager so Druck gemacht habe. Aber es war kein negativer Druck. Das war schon so ein Ansporn einfach.
So ein motivierender Druck einfach.
Ja, motivierender Druck und nicht so ein ängstlicher Druck, wo ich sage, oh mein Gott, wie soll ich damit umgehen? Ich weiß nicht, sondern eher so, boah, geil, ich so Bock, älter zu werden, ich habe richtig Bock, Gas zu geben. Giovanni hat mich dahingegen schon sehr geformt, weil er wirklich, wirklich viel durchgemacht hat, auch einfach Leiter hoch, Leiter runter, dann wieder Leiter hoch und wir haben wirklich viele tiefe Gespräche. Ich kann, wie gesagt, nicht oft genug sagen, wie dankbar ich dafür bin, weil ich hätte ich das nicht gehabt, weiß nicht, ob ich mich das überhaupt getraut hätte, so meinen Träumen richtig nachzugehen, weißt? Und das war einfach das perfekt, wie es ist, kann gar nicht dankbarer sein. Um das abzuschließen, kann ich sagen, dass das uns schon oder mich sehr geprägt hat, aber auf jeden Fall im guten, im motivierenden Sinne.
Das klingt vielleicht paradox. Ich habe eine kleinere Schwester, die, ich bin auch unglaublich stolz auf die, sie macht einen ganz normalen Job und hat gerade 2 Kids und macht das wunderbar. Und trotzdem weiß ich irgendwie, glaube ich, wie sich das anfühlt, wenn man so einen Mentor hat, weißt du, wenn man jemanden hat, der einem so ein bisschen den Weg aufzeigt. Ich glaube auch in meinem Geschäft, und das ist in deinem nicht anders, ist es halt ganz, ganz wichtig, um jemanden zu haben, der so ein bisschen mehr Ahnung hat und der dementsprechend auch was über diese Erfahrung erzählen kann, ne? Und ich hatte das damals, das klingt komisch, aber das war halt mein damaliger Trainer, der hat mich im Prinzip in Grund und Boden gestampft jeden Tag. Du wirst ihn kennen, Gian Piero, ist jetzt auch bei eurem Herzensverein unterwegs, der Gasperini. Und ich habe das in dem Moment gar nicht realisiert, dass der so eine Art Mentorfunktion hat. Das ist ja klar, der war mein Trainer, aber der war halt auch mein Mentor. Aber erst so rückblickend betrachtet habe ich das gemerkt. Und deswegen stelle ich dir gleich auch die Frage, war dir das sofort bewusst, dass Giovanni auch diese Funktion für dich hat? Oder ist dir das auch erst im Nachhinein klar geworden? Weil bei mir war es so, erst als ich weg war sogar, als ich gar nicht mehr bei Atalanta gespielt habe, sondern bei Inter und dann bei Berlin oder jetzt auch bei Florenz bin, merke ich, was für einen riesengroßen Einfluss dieser Mensch auf meine Karriere hat. Als Sportler, aber auch als Mensch. Weil er hat mir nämlich als Sportler ganz viel weitergeholfen. Er hat mich nämlich zu dem Spieler gemacht, der ich bin. Aber er hat mir auch auf paradoxe Art und Weise ganz, ganz viel für meinen Charakter mitgegeben, weil er menschlich, er ist ein sehr, sehr schwieriger Mensch und das weiß er auch. Und ich glaube, die Art und Weise, wie er mit Spielern und mit Menschen umgeht, ist nicht immer richtig. Aber ich habe durch ihn trotzdem gelernt mit der Zeit, wie man es denn besser machen muss. Weißt du, manchmal brauchst du ja auch die Beispiele, die einem zeigen, ey, so möchte ich das nicht gerne machen später. Mhm. Und deswegen hat er mir auf so vielen Ebenen ganz viel mitgegeben. Die Frage also an dich, war dir diese Mentorenfunktion von Giovanni, neben dem, dass er einfach dein Bruder war und so dein Ein und Alles war, war dir diese Funktion bewusst, die er hatte?
Ja, schon. Also ich glaube, dass mein Bruder die Rolle auch als Ältester in der Familie weiß. Mhm. Ich merke es jetzt auch, wo meine Eltern ja einfach älter werden. Ich glaube, Papa, du kennst Papa, der ist wirklich, hält sich wirklich fit, aber der hat auch sein Alter, weißt du, der ist 71.
Ja.
Und ich merke auch, dass ich erwachsener werde. Und natürlich habe ich damals als kleiner Bruder oder als Nesthäkchen, habe ich so dieses bisschen genossen im Sinne von, ja, der ist ja noch klein, der ist ja noch jung. Mhm. Stefano ist gerade erst, macht gerade sein Abi und so. Und jetzt merke ich so, dass ich auch durch ihn verstehe, dass er mir sagt, hey, guck mal, Bro, du bist jetzt hier in der Rolle, du bist Onkel. Vielleicht, weißt du, mach mal so und so. Das ist nicht, dass er mir eine Ansage machen will oder im Sinne von, er will mir einfach die Augen öffnen. Weißt du, der will ja wirklich, ähnlich wie ein Trainer, der will ja das Beste aus mir rausholen. Und da musst du manchmal auch eine andere Sprache sprechen, dass ich einfach das, dass ich sage, hey, guck mal, Steph, das und das würde ich eher so machen, weil er ist nun mal 12 Jahre älter. Ja. Er hat ja die Fehler auch schon gemacht. Und er will mir einfach auch manchmal zeigen, dass ich Dinge auch falsch mache, weißt du? Und das ist einfach, unter dem Wissen, dass ich sein Bruder bin und dass er mich über alles liebt, nehme ich mir nie eigentlich was zu Herzen und negativ auf. Mhm. Weil ich denke mir so, ja, okay, stimmt, der hat recht. Und ich bin so ein Typ, der auch schon reflektiert und auch in sich geht. Und ich denke mir so, okay, warum hat er das jetzt gesagt? Okay, der will eigentlich nur das Beste für mich. Ich bin nicht irgendwie mal sauer auf ihn oder so. Ich bin nämlich wirklich alles zu Herzen, weil ich einfach ihn als Vorbild sehe, der einfach auch viel durch hat. Und der mir manchmal auch einfach sagt, was ich in meinem Alter, in meiner Rolle so zu tun habe, um einfach auch das große Ganze, weißt du, mit meiner Mama, mit meinem Papa, dass wir das große ganze Schiff, was wir so haben, bestmöglich auch nach vorne bringen. Und mir ist eigentlich erst jetzt so mehr auch bewusst geworden, welche Rolle er wirklich gespielt hat. Klar, wo ich jung war, war das eher so, ah, mein Vorbild und der motiviert mich. Aber jetzt denke ich mir so, boah, krass, als ich frisch in Köln war und ich hatte gar keinen Plan, was ich machen soll, mein Bruder hat mir das gesagt. Und jetzt merke ich so mit den Jahren, dass alles so seine Wahrheit hat, dass alles so gekommen ist, wie es mir gesagt hat. Stefano, hab Geduld, stress dich nicht so sehr, das hat seine Zeit. Ich war auch in der Situation. Und wenn du in der Situation bist und einer dir sagt, hey Ster, ich war auch in der Situation, denkst du dir so, ja, das sagt er mir jetzt nur irgendwie,
ja, klar.
Weil ich irgendwie jetzt gerade in der Situation bin. Aber in 7, 8 Jahren später denkst du dir so, krass, ich war in der Situation, es war gar nicht so schlimm. So. Und ich glaube, wir haben wirklich jeden Tag ein noch besseres Verhältnis, weil ich immer mehr so die Sachen verstehe, weißt du? Und wir uns auch in der Öffentlichkeit verstehen, wo wir hingehören, wir beide. Und auch privat. Das ist so wie ein perfekt eingespieltes Team. Und Robin, so wie gestern auch, der geht da auf die Bühne. Ich habe ein Gefühl von, ich so, geil, der macht was. Und Giovanni auf der Bühne, das ist so wie bei dir auf dem Platz. Du gehst raus, du riechst den Rasen. Weißt du, wenn das Giovanni fehlt, der braucht das. Mhm. Und deswegen, ich habe den größten Respekt vor jedem Fußballer, der irgendwann mal seinen Kickshow auf irgendwie an den Nagel hängen muss, weil der nicht mehr kann, weil der zu alt ist. Weißt du, das ist ja das Krasse bei eurem Job. Ihr seid irgendwann mal zu alt. Klar kann man dann noch Trainer sein oder irgendwo vielleicht noch ein paar Jahre tiefer spielen, aber es geht dann einfach nicht mehr. Ich meine, ich bin Rom-Fan, ich habe den Abschied von Totti gesehen, das ganze Stadion hat geweint.
Ja.
Und du hast ihn ja noch nie so am Boden gesehen, wie als er in den Katakomben war und wusste, ich gehe jetzt raus und verabschiede mich von den ganzen Fans. Guck mal, ich krieg Gänsehaut, guck mal. Krass.
Ja,
weil das ist so, du kannst deiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen. Und ich finde es halt deshalb schön bei Giovanni, weil der irgendwie, so weißt du, alle Wege führen nach Rom, der hat es irgendwie wieder auf die Autobahn geschafft und ist jetzt da, wo der hingehört. Und das ist einfach geil. Und ja, ich glaube, du fühlst genau, was ich sag.
Klar, auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch Angst vor diesem Moment, ne? Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Ich glaube, da kann man sich auch gar nicht drauf vorbereiten, ne? Ist, wie du schon sagst, unsere Zeit ist nun mal einfach limitiert und die einen Knochen halten mehr durch als die anderen, aber uns Fußballer eint alle, dass wir irgendwann halt diese Entscheidung treffen müssen, ey, das war's jetzt und jetzt kommt ein neues Leben. Und klar kann man sich dann einreden, man ist gut vorbereitet und man freut sich auf das, was kommt und das wird sicherlich auch so sein, wenn sich das dann irgendwann mal eingependelt hat, aber trotzdem ist dieser Moment angsteinflößend, weil du halt eben nicht weißt, wie du das verarbeitet bekommst. Du bist jetzt hier seit, ich jetzt habe das große Glück ja auch, muss man auch an der Stelle ganz klar sagen, seit 12 Jahren hier meinem Traum nachjagen zu dürfen und irgendwie das machen zu können, was ich wirklich von Kind an irgendwie geliebt habe. Und dieser Moment, wenn der kommen wird, dann wird der absolut hart werden, ne? Und ich glaube, umso wichtiger ist, dass man sich einredet und immer wieder bewusst macht, wie dankbar man dafür sein kann, dass man es überhaupt machen darf. So, weißt du, was ich meine?
Ja, man sagt ja auch oft so, ich würde gerne mein Hobby zum Beruf machen. Aber ich höre dann auch aus anderen Branchen, dass sie sich gewünscht hätten, dass das halt nicht so gewesen wäre. Weil du natürlich immer einen Rucksack mit dir trägst, diese Verantwortung, diesen Druck, die Angst. Und die nimmst du halt mit, umso höher du in deinem Niveau kommst oder in der Branche, wo du bist, desto höher und bekannter du wirst, desto mehr steigt es auch. Ich sage immer so, der Rucksack wird immer schwerer.
Klar.
Bist du da wie ein kleines Kind auf dem Fußballplatz, dass du dich hier richtig wie ein kleines Kind freust? Oder ist es schon so, dass du sagst, boah, dieser Druck und diese Angst? Und weil ich habe mir das neulich so gedacht, weil ich habe ein Interview gesagt von Oli Kahn gesehen, der gesagt hat so, ich glaube bei seinem Abschiedsspiel meinte er am Ende so, endlich ist es vorbei. Und ich war so, boah, krasse Perspektive. Da musst du ja wirklich viele, ja, Gedanken haben vor jedem Spiel, nach jedem Spiel. Weißt du so, ich glaube auch jeder ist auch anders.
Deswegen finde ich es auch nicht richtig, wenn man so allgemein einfach bewertet, so Aussagen, sondern wenn der eine Spieler halt mehr Probleme mit einer Thematik hat, dann ist es halt so. Du kannst ja nicht einfach alle über einen Kamm scheren und sagen, ey, ihr macht hier das Schönste auf der Welt und dementsprechend muss das automatisch alles schön sein. So. Und das geht halt nicht. Jeder Kopf ist anders und das ist auch gut so und das soll bitte genauso bleiben. Ich muss sagen, wenn ich auf dem Feld stehe, dann ist das so der schönste Moment für mich, den ich so erleben kann. Dann ist das so der Fußball, den ich liebe und weswegen ich überhaupt mal mit dem ganzen Spaß hier angefangen habe, eben um in diesen Stadien zu spielen. Was man aber schon auf jeden Fall sagen muss, ist quasi dieser Traum, den man im Kopf hat und die Realität, die man dann lebt, die sind halt meilenweit auseinander. So, ne? Also das, was ich mir vorher als kleines Kind so ausgemalt habe, wie geil und wie toll und wie schön das alles ist, das entspricht nicht der Wahrheit, in der ich jetzt aktuell mich befinde und in der ich lebe. Natürlich gewöhnt man sich daran und man adaptiert sich natürlich auch daran, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es immer nur Spaß macht und dass es immer nur cool ist und dass es immer nur das ist, alles das ist, was ich mal machen wollte. Ne? Das muss man schon sagen. Und der Druck ist da, die Angst zu versagen ist auch immer da, die spielt immer mit eine Rolle, aber du musst halt irgendwie für dich ein Ventil finden, dass du das halt nicht zu sehr an dich ranlässt, ne? Ganz einfach. Und dass du halt trotzdem unterm Strich dir immer wieder bewusst machst, wie sehr du es genießen solltest, hier auf dem Platz zu stehen und das machen zu können, was du ja immer wolltest. So, ne? Und ich habe das geschafft, das war bei mir sicherlich auch echt ein langer Prozess einfach, dass ich so in diesen Modus gekommen bin, ey, ich mache, was ich liebe und ich lasse mir das hier von keinem klauen, so, ne? Von keinem, der mir irgendwas Böses will und nicht vom Geschäft, das einfach richtig, richtig doll hart ist manchmal, ne? Das wird dir nicht anders gehen, dass du auch manchmal so Tage hast oder wir kommen da sicherlich gleich auch noch drauf zu sprechen. Auf dein Social Media, was so ja so ein bisschen dein Steckenpferd ist, du wirst sicherlich auch Tage haben, wo du dir denkst, ey, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Und das ist, glaube ich, auch völlig normal. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne noch einmal ganz am Anfang anfangen. Nämlich, du hast gerade schon gesagt, du bist am 9.12., wenn ich das richtig im Schirm habe, in Hechingen, Baden-Württemberg geboren, du hast es schon gesagt. Du bist also Deutscher, kann man auf jeden Fall so sagen, bist Schwabe. Und trotzdem ist natürlich diese italienische Kultur in dir verankert, Italien ist in dir verankert. Erzähl uns, auf der einen Seite, wie deutsch fühlst du dich? Und auf der anderen Seite, was bedeutet die Italien?
Genau, ich bin 90 auf die Welt gekommen und 91 sind wir alle nach Rom gezogen. Also alle. Mein Vater, sein Traum war es, nach Rom mal zu ziehen. Und dann waren wir ein Jahr da. Da wollten meine Geschwister zurück. Dann sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Ich glaube, wir wurden halt wirklich mit offenen Armen empfangen, auch die Möglichkeit zu haben, hier zu arbeiten. Ich glaube, meine Eltern haben einfach die Base gesetzt und auch wurden hier so herzlich aufgenommen. Und Giovanni hat es auch gestern beim Konzert gesagt, dass es einfach auch so schön war, wie alle einfach damals nach Deutschland kamen, weißt du, Türken, Bosnier, Serben, Jugoslawen, Griechen und wir wurden einfach so herzlich aufgenommen und dann hat jeder so sein Glück versucht und Opa, Oma kam dann als erstes nach Deutschland und dann waren die erstmal 1-2 Jahre hier, um mal die Lage zu checken, musst dir mal vorstellen, was für Zeiten das waren und dann haben gesagt, okay, ihr könnt rüberkommen, ich habe eine Base gefunden, wir können ja uns was aufbauen. Ich glaube, dass wir eine unglaubliche Dankbarkeit haben, so herzlich aufgenommen worden zu sein, auch in der Schule, im Studium, im Kindergarten, auch dieses ganze, ich liebe dieses ganze geordnete und einfach ehrliche System, wo du einfach, ja, eine Struktur hast, Also ich merke es, wenn ich in Rom bin bei meinem Onkel, das ist alles so ein bisschen so, ja, jetzt, ich komme so gegen 15 Uhr und der kommt so 16.30 Uhr. Ich sage, Onkel, du wolltest um 15 Uhr kommen. Der sagt, ja, ich wusste nicht, dass du im Verkehr ist. Und ich denke mir so, das sieht man doch in der App. Aber ja. Ich denke mir so, weißt du was, ich nehme das einfach gerade an. Das ist irgendwie chillig, ich habe das auch verlernt. Ich so, komm Onkel, weißt du was, scheißegal. und wenn mein Onkel hier ist, weißt du, weil so mein Umfeld, meine Eltern haben immer sich wirklich immer sehr viel gearbeitet und immer fokussiert und Vollgas. Und wenn mein Onkel mal hier ist und sieht, wie viel wir machen, und dann, du siehst aber, dass er einfach entschleunigt. Weißt du, ich glaube auch, wenn du, ich war jetzt in Rom mit Papa eine Woche, ich habe ihm das letzte Jahr zu Geburtstag geschenkt, wir waren bei Ed Sheeran. Es ist wirklich schön, nach Hause zu kommen, so dieses, in die Heimat zu kommen, nach Rom. Papa hat ja auch da 10 Jahre gelebt. Einfach die Kultur, die wir haben, das Essen, die Lebenseinstellung, es startet einfach so alles leichter, weißt du, ich glaube so um 7 Uhr, die Stadt ist noch leer, es ist alles so ein bisschen Bella Vita, so ein bisschen langsamer, ein bisschen gechillter alles. Ich glaube, dass ich wirklich ein Italo-Schwabe einfach bin, ich bin echt ein sehr, sehr stolzer Italo-Schwabe, ich hatte auch wirklich viele deutsche Freunde oder habe viele deutsche Freunde, deren Kultur ich auch aufgesaugt habe, wo ich dann bei ihnen zu Hause war. Ich habe auch gelernt, okay, wie leben die, was machen die, sowas denen wichtig, wie essen die zu Abend, wie essen wir zu Abend, weil bei uns, wenn wir Sonntag zusammen essen, das ist ja wie ein Konzert. Jeder schreit rum, Mama ist in der Küche, bam, bam, laut. Das ist ja brutal, das ist richtig Orchester, geil, weißt du. Ich habe die Erziehung von Mama und Papa genossen und ich bin hier groß geworden. Fühle mich hier total wohl, auch in meiner Heimat, in meinem Zuhause, im Schwabenländle. Ich bin echt gerne im Schwabenland. Ich mag das total da. Und ich habe so eine ganz, ganz enge Bindung zum Kino, weil wir hatten so ein Restaurant. Es war Kino und Restaurant. Okay. Und der Besitzer, den hat beides gehört. Und ich durfte immer umsonst ins Kino. Und da war Frau Frank, die hatte ich niemals vergessen, die war so eine süße Oma. Die hat immer gesagt, ja, Stefano, wenn du willst, kriegst du 5 Mark, komm schon vorbei. Und da habe ich gesagt, ey, Frau Frank, ich bin jetzt langsam so 14, 15, hast du einen Job für mich? Kann ich irgendwie was? Brauchst du mich? Weißt du, schwäbischer Akzent. Ja. Die sagt, ja. Und dann hat der Ralf, der Chef, hat gesagt, ja, wenn du willst, kannst du Popcorn bei uns saugen. Also nach der Vorstellung, Popcorn saugen. Es gibt wirklich so einen Staubsauger extra für Popcorn. Und das war mein erster Job. Das waren alles immer so ein deutsches Umfeld, wo ich einfach die ganzen Sachen auch gelernt habe und die mich auch sehr geformt haben, wofür ich sehr dankbar bin. Deswegen, ich werde niemals vergessen, ja, wo wir herkommen, wie dankbar wir für alles sind. Ja, dementsprechend bin ich gerne in Rom und ich liebe es hier aber auch sehr.
Echt schöne Worte, ganz, ganz tolle Worte sogar. Kriegt man fast Gänsehaut. Ich kann irgendwie so ein bisschen mitfühlen, weil bei mir ist es ja quasi andersrum. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und ich will das niemals eintauschen. Ich habe auch eine wunderschöne Kindheit gehabt und habe alles daran geliebt. Und wie ich aber am Anfang des Gesprächs bei uns jetzt oder von uns auch schon gesagt habe, ich lebe jetzt auch schon fast 8 Jahre hier in Italien. Ne? Und diese 8 Jahre, die formen einen einfach, ob man möchte oder nicht. Ne? So dass jetzt meine Eltern sich schon teilweise wieder aufregen, wie du hast es gerade beschrieben, mit langsam und gechillt, also wie langsam und gechillt ich manchmal bin, so, ne, dieses einfach so, ja, okay, ist doch nicht so schlimm und dann machen wir es halt morgen oder die Uhrzeit, die machen wir zwar aus und dann schaue ich mal einfach, wann ich komme, so dieses, das kannst du gar nicht verhindern, weil du musst ja auch an dem Ort, wo du bist und lebst, musst du ja auch funktionieren. Und ich habe das damals, als ich zu Bergamo gekommen bin, habe ich das auch sofort gelernt, dass man da als Deutscher auch mit dieser deutschen Mentalität, Disziplin und all diese Tugenden, die uns wichtig sind und auf die ich nach wie vor sehr viel Wert lege, dass du aber halt in einem anderen Land damit manchmal nicht so weit kommst und das ist auch okay und deswegen finde ich es auch so Gold wert, dass man manchmal auch mal einfach in einem anderen Land lebt und eine andere Kultur aufsagen kann. Du musst dir halt so von jeder Kultur so ein bisschen was rauspicken und für dich mitnehmen, was deinen Charakter, finde ich, ergänzt und deine Persönlichkeit und deswegen bin ich so unglaublich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen darf. Und das klingt bei dir auch so, dass du total dankbar bist, dass du halt so von beiden Kulturen was mitbekommen hast, weißt du?
Ja, und ich denke auch, also mein bester Freund ist Türke. Giovanni hat auch ganz, ganz gemischte beste Freunde. Und ich respektiere auch jede Religion und Kultur und finde es voll interessant, weißt du? Ja. Zum Beispiel, die einen essen zu Abend so, die anderen Ramadan. Und es ist nicht so, es gibt kein richtig und falsch, weißt du, es gibt einfach die Kulturen und die Religionen und ich finde es total interessant, wie vielseitig und vielfältig die Welt auch dadurch geworden ist und man sollte das mit offenen Armen annehmen und halt nicht urteilen so.
Ja, voll, das kann ich nur unterschreiben und ich glaube, das sollten wir auch genauso stehen lassen. Themenwechsel, wir müssen auf dein Steckenpferd zu sprechen kommen. Wenn ich richtig recherchiert habe, verbessere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber hast du so 2012 mit Social Media angefangen?
2021
erst?
Ja, ja.
Da bin ich ja 9 Jahre daneben. Wie kann das denn sein? Dann habe ich wahrscheinlich das Datum genommen, wo du dich bei Social Media angemeldet hast oder so.
Bei MSN damals.
Genau, bei SchülerVZ. Okay, Entschuldigung, alles klar. Okay, ich lag 9 Jahre daneben, aber so ist es manchmal. 2021, erzähl mir, ganz banal, warum hast du mit Social Media angefangen?
Also Robin, bei mir war das so, dass ich witzigerweise es immer geliebt habe zu filmen, als es noch gar kein Social Media gab. Mein Cousin hat bei Kickers gespielt, Stuttgarter Kickers, und wir haben so bei Baling gespielt. Ich bin heute Regionalliga, das war eine Jugend, und wir waren halt oft sonntags Freizeit kicken so. Und dann habe ich immer so Interviews geführt. Ja, Mauri, mein Cousin Mauri, spielt bei Kickers, heute leider gegen uns verloren, wie geht's dir? Und ich habe immer so Szenarien gemacht. Oder wir waren zum Beispiel, ein Kumpel von mir war der größte Cristiano-Fan und der ist damals 2009 zu Real gewechselt. Und der sah ein bisschen aus wie Cristiano, Tim Wissmann. Dem habe ich Abi gemacht. Und wir haben immer so dieses beim Freistoß breitstehen. Und habe ich mit ihm in unserem Haus, habe ich ein Interview geführt, als ob es sein Haus wäre. So, Cristiano, tell us about the house. Yeah, I live here in my garden. Weißt du, ich habe es immer geliebt, so Szenarien zu machen. Und habe damals auf Facebook dann meine ersten Tanzvideos hochgeladen. Damals gab es gar kein Schnittprogramm. Ich habe es einfach hochgeladen und habe dann auch so eine kleine Show gebaut. Und ich wollte immer so das bisschen so dieses, ja, so Leute so ein bisschen Mehrwert liefern, einfach eine gute Zeit liefern. Und dann sind wir nach Köln gezogen, 2011. Dann habe ich, ich wollte immer Events machen. Also ich wollte immer einen Job machen. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich will was machen, wo ich vielen Menschen was Gutes zurückgebe. Und ich will mit Menschen arbeiten. Also entweder im Sportmanagement oder im Eventbereich. Also ich will für Menschen was machen. Entweder Management oder Events. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich will eine Party schmeißen. Dann sagt meine Mutter, hey, nein, Party, Alkohol, Drogen, oh nein. Ich sage, Mama, das juckt mich nicht. Ich will einfach, dass die Leute mir morgen sagen, ey, wir hatten so einen geilen Abend. Und das war mein Warum. Oder halt zu sagen, hey, der hat voll das coole Rezept. Boah, das waren jetzt wirklich 30 Sekunden. War voll unterhaltsam. Und das ist mein Warum.
Ja.
Und dann habe ich, genau, die Events gemacht, parallel studiert und habe dann, als Corona war, die Videos hochgeladen. Aber weil ich es halt auch sehr liebe, zu schneiden und zu filmen. Und damals, mein bester Freund, der Andi, der hat TikTok gemacht, so Familien-Content. Und meinte so, ey, ich habe 800.000 Follower in ein paar Wochen aufgebaut. Ich so, ey, wie das denn? Ja, über TikTok immer so, ich mache so Pranks und so. Du liebst doch zu kochen und zu filmen. Lad doch mal deine Sachen da hoch. Und ich werde niemals vergessen, der war damals beim Bund. Und der schrieb mir um 5 Uhr morgens. Der so, Bro, guck mal. Ich sag, was passiert? Schau mal auf TikTok. Und dann ging mein erstes Video so viral. Ich glaube, mein zweites Video direkt. Und ich so, krass. Und dann habe ich gesehen, dass die von TikTok auf Instagram springen, die Leute.
Okay.
Und es gab aber bei Instagram noch keine Reels. Das war Ende 20. Und dann hat Anfang 21 Instagram gesagt, hey, es gibt Reels, 15 Sekunden lang. Videos, Kurzvideos. Und ich gucke so auf der For You-Page, es gibt gar keine Leute, die Rezepte schnell machen. Und ich dachte mir so, ey, schnelle, einfache Rezepte, so One-Pot-Geschichten und so. Wir haben wenig Zeit, wir kommen spät nach Hause, Leute haben Kinder, die wollen schnell essen, die haben jetzt nicht Lust, 4 Stunden in Tomatensoße köcheln zu lassen. Ich so, weißt du was, ab dem 1.1.21 gehe ich all in, damit ist mir egal. Ich poste einfach. Weil für mich war es damals unangenehm, komisch, weil man macht ja oft Sachen nicht, weil man sich denkt, was denkt der andere, wenn ich das jetzt mache? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen festen Job habe und alles ist sicher, wenn ich jetzt kündige und mache mich selbstständig, denkt vielleicht meine Mutter, was macht denn der jetzt? Der hat doch grad, läuft doch alles. Und ich glaube, deshalb trauen sich viele nicht, weil die Angst haben, verurteilt zu werden. Und ich habe mir gesagt, ey, Rocky, hör auf jetzt.
Das ist Wahnsinn.
Gattuso ist zurück.
Gattuso ist wieder
mein
da.
Hund, mein Hund, der zerbeißt heute alles. Und ich poste jetzt einfach die Videos. Und es ging wirklich extrem schnell, dass es so war, dass ich halt am Tag so 20.000 Follower gemacht habe aus Deutschland. Und ich kannte gar nicht, ob das jetzt, war das jetzt gut, war das jetzt schlecht, war das jetzt langsam, schnell. Aber ich habe mir gesagt, ey, das macht voll Bock. Und die Leute schreiben mir, Stefano, wir haben eine, cool, wir haben dein Rezept gemacht. Und ich habe so ganz viele Verlinkungen immer gehabt. So 300-400 Stück am Abend so. Weißt du, zum Beispiel, wenn du Tor schießt und dann posten die Leute und schreiben, hier, Gosens Tor gemacht und dann kriegst du diese Verlinkung. Und ich hatte so ganz, ganz viele. Ich war nachts im Bett, habe ich dann allen geantwortet. Hey, danke dir, Nadine, für das Rezept. Hey, Salvatore, schön, dass du nachgemacht hast. Und es wurde immer mehr. Und ich wusste aber nicht so, wo geht das hin? Weil ich kann sein, nach Corona flacht das auch wieder ab. Ich weiß ja nicht, weil es gibt ja, den Job gibt's ja auch noch nicht lange, weißt du? Aber es hat sich richtig angefühlt. Und ich habe zu der Zeit eine Agentur gehabt, eine eigene Social-Media-Agentur. Und habe dann relativ früh zu meinen Künstlern gesagt und zu meinem Geschäftspartner, ich so, ey, ich kann nicht mehr in einer Agentur arbeiten, weil das kostet echt viel Zeit. Und ja, dann bin ich da all in gegangen und hatte relativ schnell, so nach ein paar Monaten, ein paar Wochen, große Partner. Und dann, und das ist jetzt einfach 4 Jahre her. Und ich habe dann einfach so, damals so 3 Videos am Tag gepostet. Reels und inzwischen mache ich halt so eins am Tag und mein Management sagt auch immer, ich soll ein bisschen weniger machen. Mhm. Und das fühlt sich immer noch richtig an, kann sein, in 2-3 Jahren fühlt es sich nicht mehr so richtig an, aber gerade habe ich das Gefühl von, macht Spaß. Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe damals, ja, ich habe damals dein Buch mir gekauft und fand die Geschichte ganz interessant und habe dich dann, ich glaube, ich habe dich dann markiert oder so und dann kamen wir so in Kontakt.
Genau, ja, ich glaube, so war es tatsächlich. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, 4 Jahre ist das jetzt im Prinzip erst her, aber wenn man sich das dann so durchliest, was seitdem passiert ist, ich meine, da kommt ja dann nicht nur die Kochvideos oder Social Media dazu, da kommen ja auch noch andere Sachen dazu. Es ist zu Buchveröffentlichungen gekommen, du hast Bücher geschrieben, Bestsellerbücher geschrieben, du warst mal Synchronsprecher, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das ist wahrscheinlich jetzt auch die Connection mit dem Kino, du hast sogar, warst sogar Teil eines eigenen Kinofilms. Es sind also so viele Dinge passiert und irgendwie alle Projekte klingen danach, als wenn das Projekte wären, auf die du richtig Bock hast, die dir Spaß machen. Wie groß ist dieses Privileg, das machen zu dürfen? Und da sind wir wieder beim Thema, was dir Spaß macht und wie hast du die Entwicklung in diesen letzten 4 Jahren wahrgenommen? Was hat das mit dir gemacht auf menschlicher Ebene?
Warum? Ich muss echt sagen, die Anfangszeit war richtig schwierig.
Warum?
Es ging alles so schnell und guck mal, zum Beispiel, du bist frisch Fußballprofi, ja? Und sagen wir, du hast jetzt einen coolen Vertrag, du bist bei einer Erstligisten, du kannst ja deine Mitspieler fragen, hey, wie machst du das privat? Der eine macht Yoga, der andere hat eine Freundin, der andere ist Single, der andere geht, keine Ahnung, feiern, der andere nicht, der andere hat einen Personal Coach. Aber du kannst so, es gibt so Beispiele, es gibt so Leute, wo du sagst, ah, guck mal, der macht das so. Ich glaube, Robin, du tickst ähnlich, ich würde es auch so machen. Aber bei mir war das ja, so, okay. Ich war auf einmal da. Ich war so einer der einzigen oder wenigen, der so als Mann Koch-Content macht. Und klar gab es die Köche im Fernsehen, das ist Steffen Hensler, die auch Kollegen sind, mit denen ich auch Content mache. Aber die kommen aus einer anderen Welt. Ja, und ich habe das auch mit Giovanni gesagt. Weil früher zum Beispiel, wenn du erfolgreich warst in der Musik, ich weiß noch, damals kam Broses mit I Believe raus und dann hat Shakira die, glaube ich, kam raus mit diesen Lelolole. War dann auf 1. Aber wenn du damals bei den Charts auf 1 warst, jeder kannte dich. Du wusstest, okay, gerade ist Shakira auf 1, Whitney Houston in Deutschland. Aber heute, wenn du auf 1 bist bei den Musikcharts, es entstehen Bubbles, weißt du?
Ja,
es ist nicht mehr so, keine Ahnung, früher kannst du halt jeden Fernsehkoch, kanntest du einfach, weil du halt Fernsehen geguckt hast. Und heute, es gibt Leute auf TikTok, die haben eine Fanbase. Also wenn die jetzt, keine Ahnung, ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, wir haben mit dem und dem einen Musikvertrag. Boah, wir waren hier vorm Gebäude, da waren 3000 Leute und du kennst die Person gar nicht, weil du nicht in der Bubble bist. Wenn ich jetzt aber meine Nichte erzähle, hey, Person X war bei mir, ich habe die kennengelernt, die wird durchdrehen und sagt, wie, die Person? Es entstehen ganz viele Bubbles. Und ich war auch so eine neue Bubble, weil Reels war relativ neu. Ich habe mir schon extrem Stress gemacht. Ich dachte mir so, aber wie gestalte ich jetzt meinen Alltag neu? Weil ich muss immer Content machen. Brauche ich ein Studio? Mache ich das zu Hause? Ich habe mich übertrieben gestresst. Aber weil ich halt auch immer vorankommen wollte. Ich wollte immer so den nächsten Step machen. Und ich hatte das Gefühl, die Zeit läuft irgendwann mal ab, weil ich dachte mir so, wie lange geht das überhaupt? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, wenn man etwas frisch macht, auch als Fußballprofi, hat man andere Gedanken wie nach 7-8 Jahren. Man wird schon gelassener, weil du einfach den Job länger machst. Weißt du, du hast mehr Erfahrung. Ich glaube, Erfahrung beruhigt. Ja, und das hat mich schon so geformt, dass ich ruhiger geworden bin, dass ich mir nicht mehr so einen Stress mache, dass ich auch gemerkt habe, ich brauche so eine richtige Struktur, also meine nächste Woche dir zu zeigen. Ich habe jetzt zum Beispiel, morgen drehe ich 3 Kampagnen, da habe ich jetzt ein kleines Team und wir drehen zum Beispiel für 2-3 Kunden Videos, da drehe ich wahrscheinlich morgen 10-12 Stunden und die werde ich dann mal hochladen. Aber ich bin ja auch so ein Typ, ich nehme die Leute ja in den Stories mit. So, dann mache ich Stories hinter den Kulissen, ich nehme die mit und ich muss auch schauen, dass die ganze Zeit parallel Videos online kommen, weißt du? Genau, und dann habe ich Dienstag und Mittwoch eine TV-Produktion und am Donnerstag fliegen wir für einen Kunden nach Berlin. Natürlich gibt es auch Tage, 2. Tage hintereinander, da habe ich, klar habe ich meine Meetings und auch meine Projekte, die gerade laufen, sowas wie ein neues Kochbuch, Fernsehshow, eigene Produkte, dass da so im Hintergrund läuft, aber ich habe 3-4 Termine, aber ich bin relativ flexibel an dem Tag und dann denkst du so, okay, was mache ich jetzt, wie sieht's aus, wie kann ich Mehrwert liefern und dann schaue ich schon, dass ich mir jeden Tag echt eine Struktur mache, dass ich morgens ganz früh zum Sport gehe, dass ich meine Videos drehe, dass ich halt immer so eine Struktur habe. Wenn du irgendwie in einen Strudel kommst, wo du nicht weißt, wohin, wo du nicht so richtig so zum Greifen hast, weißt du, dann ist es schwierig, weil du denkst, okay, was mache ich als nächstes? Dann bist du so ein, ich bin zum Beispiel so ein Typ. Genau, das ist ja wieder, um auf die Typenfrage zurückzukommen.
Ja.
Du kannst nicht alles verallgemeinern. Andere würden sich gar keinen Stress machen und du wirst ja auch immer an deinen Zahlen gemessen. Und das ist vielleicht wie beim Fußball, du bist ja immer nur so gut wie dein letztes Spiel. Weißt du, es bringt nichts, wenn du morgen 5-0 Inter schlägst und die Woche drauf verlierst du zu Hause 3-0. Die Leute denken wieder ans 3-0 und du auch. Du denkst auch so, okay, nächstes Spiel muss wieder funktionieren. Und so ist es bei mir auch. Ich habe 3 gute Videos, 5 funktionieren nicht. Ich denke mir so, oh nein, warum funktionieren die nicht? Und dann hast du natürlich habe ich auch gemerkt, auch ich habe viele Bücher gelesen und mich viel mit Leuten ausgetauscht. Die Basis, warum man gestresst ist und warum man unruhig ist und ängstlich, ist eigentlich die Basis, ist ja immer Angst. Ja. Also bei mir ist so, wenn ich ganz tief in mir reinhöre und ich sehe so 3-4 Videos, ich sag's mal übertrieben, was zum Glück nicht vollkommen ist, aber wenn jetzt so eine wochenlangen Videos nicht funktionieren, habe ich ja Angst, dass ich irgendwann den Job nicht mehr machen kann.
Ist das deine größte Angst?
Ja, dass du dann vielleicht morgen nicht mehr gehört wirst und nicht mehr gesehen wirst, dass dann du sagst, hey krass, ich mache gerade den Job, ich gebe alles, aber es funktioniert gar nicht mehr. Weißt du? Und das ist, glaube ich, die größte Angst. Auch privat ist, glaube ich, wenn du vielleicht gerade gestresst bist, ist der Ursprung immer Angst, weißt du? Vielleicht, wenn eine Kampagne mal nicht funktioniert oder 3 Kampagnen, bist du vielleicht unruhig und denkst so, ah, ich weiß, warum ich unruhig bin. Vielleicht habe ich Angst, wenn jetzt weitere Kampagnen nicht funktionieren, dass ich nicht mehr gebucht werde. Das ist ja vielleicht dann auch so, wenn du sagst, als Fußballer, boah, ich habe jetzt 12 Spiele richtig schlecht gespielt. Meine Angst ist, dass ich jetzt auf der Bank lande. Der Ursprung ist immer Angst und deswegen bin ich auch sehr glücklich über alles, weil der Ursprung bei mir, um glücklich zu sein, ist Dankbarkeit. Ja. Ich bin dankbar, ich gucke aufs Handy, meine Eltern sind noch gesund, beide fit. Was will ich mehr? Ich mache den Job, den ich liebe. Ich bin flexibel, ich habe einen wundervollen Hund. Klar, privat könnten wir noch eine eigene Familie, aber ich so wie es gerade ist, mit den Sachen, die ich habe, ich könnte nicht glücklicher sein. Und ich glaube, dass man auch manchmal auf die Bremse drücken muss und sagen, boah, ist doch alles entspannt. Da muss man eine Balance finden. Das ist so ein, ich glaube, so ein einfacher Prozess, weil du auch vorhin Prozess gesagt hast. Muss man einfach immer schauen, okay, ich bin gerade glücklich, bin auch erfüllt, ich bin auch zufrieden, ich will mehr, aber dieses mehr wollen darf dich halt nicht negativ beeinflussen. Du musst trotzdem halt glücklich sein und ja, dankbar durchs Leben gehen. Und da eine Balance finden, ist nicht immer so einfach.
Nee, voll. Ich glaube, das ist auch echt ein ganz, ganz wichtiger Appell, den du da gerade machst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was uns die Leistungsgesellschaft von heute so ein bisschen suggeriert, dass wir immer höher, immer weiter müssen und dass wir nie auch mal stillstehen dürfen und auch mal genießen dürfen, was wir erreicht haben. So. Und deswegen, ja, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, was du sagst, dass man einfach auch mal mit dem, was man hat und mit dem, was man schon erreicht hat, dass man da auch mal stolz drauf sein kann und dass man sich dann auch mal auf die Schulter klopfen darf und sagen kann, ey, Steph, ey Robin, hast du gut gemacht. Ich kann mich da jetzt nicht drauf ausruhen. Ich möchte gerne weiter und ich habe Ambitionen. Aber trotzdem, das, was ich hier gerade schon gemacht habe, das wird mir keiner mehr nehmen. Und deswegen bin ich da happy mit. Und wir haben gerade über Ängste gesprochen. Was mich total interessiert, ist, du lebst ja trotzdem in einem Business. Du machst ein Geschäft, was von einer Plattform oder von mehreren Plattformen abhängig ist. Mhm. Wie groß ist die Angst vor der Zukunft? Also wie groß ist vielleicht auch die Angst oder wie oft denkst du darüber nach, dass Social Media irgendwann, dass dieser Hype darum vorbei ist und dementsprechend irgendwie vielleicht auch dein Berufsfeld dann wegbricht? Spielt das eine Rolle bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe so die innere Ruhe, jetzt so nach 4-5 Jahren, wo ich den Job mache, wo ich mir sage, auch wenn morgen Instagram vorbei ist, ich werde einen Weg finden. Also ich sage das zu mir selber. Ich werde einen Weg finden, trotzdem das zu machen, was ich liebe. Weil ich mich, glaube gut anpassen kann. Ich kann trotzdem noch Events machen, wo mich die Leute besuchen können. Das ist halt so das Ding, man muss sich halt neben dem Social Media Game positionieren. Man muss so ein Branding halt aufbauen, weißt du? Man muss was für was stehen. Und ich glaube, die Dinge, die ich nach außen trage, ich glaube, dafür hätte ich schon Raum, trotzdem mein Geschäft dann zu haben, irgendwie Events zu machen, vielleicht andere Plattformen. Aber ich glaube, dass sich das in Zukunft sogar eher verstärken wird. Ich glaube, es kommen ja immer mehr. Ich hatte jetzt einen Call mit einer, die bei Instagram arbeitet oder bei Meta, quasi Instagram, Facebook und WhatsApp, die auch sagt, hey, es sind aktuell so viele auf der Plattform. Wir müssen schauen, wie wir das auch, weißt du, weil wo ich angefangen habe, waren viel weniger auf der Plattform. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne war höher. Die haben sich anders das Video angeschaut wie heute. Du weißt ja, wie man teilweise scrollt und du kannst dich fast an nichts mehr erinnern. Ich glaube, 2 Sachen sind wichtig, um trotzdem immer erfolgreich zu sein mit den Videos, ist natürlich, die ersten 2-3 Sekunden müssen stark sein, aber auch du musst interessant bleiben, aber trotzdem nicht weit weg von dir kommen. Weißt du, ich glaube, wie soll ich dir sagen, man sollte nicht irgendwie versuchen, auf Krampf jetzt ein virales Video zu machen. Man muss trotzdem bei sich bleiben und sagen, okay, was ist jetzt so mein Steckenpferd? Wo gehöre ich hin? Und die Community halt nicht da, ich sag jetzt mal hart hintergehen, sondern immer bei sich bleiben. Es ist ein Hintergedanke bei mir, aber es macht mir noch keine Angst, dass ich sage, weil ich denke, es wird sich immer weiterentwickeln. Ich glaube, dass die Welten sich alle vermischen werden. Weil hätte ich jetzt einem gesagt vor 4 Jahren, ich bekomme eine eigene Primetime-Show auf Sat.1, wo ich mein erstes Video gepostet habe. Ich hätte ja selber gesagt, wie soll jetzt ich, wie soll ich von Instagram im Fernsehen landen? Das macht gar keinen Sinn. Ja, aber jetzt wird's so selbstverständlicher und normaler, sage ich mal, weil sich die Welten immer mehr vermischen, weil die jüngeren Leute nicht mehr so Fernsehen konsumieren. Das ist eine ganz, ganz interessante Zeit, in der wir leben und auch eine ganz schnelle Zeit. Und ich versuche einfach, mich als Persönlichkeit auch zu trauen, Dinge zu tun, die ich einfach gerade fühle. Weißt du, ich glaube, das wollte ich noch vorhin sagen, genau, weil du meintest mit Druck. Ich habe am Anfang immer gedacht, hey, ich bin Stefano der Koch, ich muss Koch-Content posten und habe mich immer so festgefahren. Und dann habe ich mal gefragt, die Leute so, hey, wieso folgt ihr mir eigentlich? Und da haben wahrscheinlich, ich glaube, 20-30% haben nur geschrieben wegen deinen Koch-Reels. Und das hat mir so einen Druck genommen, weil ich dachte mir so, krass, die folgen mir wegen meiner Persönlichkeit, wegen meiner Familie, wegen den Videos generell, wegen meinem Hund. Die folgen mir wegen mir als Person. Ja, das habe ich aber nicht ganz am Anfang verstanden. Und jetzt bin ich viel freier, weißt du? Wenn ich jetzt meinen Bruder treffe, mache ich ein witziges Video mit Giovanni. Wenn ich mit Janaina bin, mache ich vielleicht so ein wie Italiener ticken und wie Brasilianer ticken Video. Weil das bin auch ich. Oder ich mache ein Fail-Video. Oder ich sage, ich will mal ein Video machen, wo ich wirklich mal den Leuten zeige, wie wichtig Familie ist. Oder was mir Familie bedeutet. Und ich mache ein Video, ein emotionales Video mit meiner Mama. Ich will mich halt, ich setze mir keine Grenzen mehr und ich will mich halt komplett frei entfalten. Und das ist halt mein großer Vorteil in meiner Welt, weil ich machen kann, was ich will, aber auch zu wissen, welche Verantwortung ich habe. Ja, deswegen macht es mir gerade einfach nochmal anders Spaß wie am Anfang, weil ich komplett frei bin.
Und dennoch ist es ja trotzdem so, und wir haben gerade drüber gesprochen, bei diesem Thema, ich muss es irgendwie schaffen, bei mir selbst zu bleiben und trotzdem versuchen, so mich selbst zu zeigen. Du lebst trotzdem in einer Realität, wo es viel um Klicks geht, um Aufrufe geht, wo es darum geht, viral zu gehen. Wie sehr ist es dann nicht trotzdem verleitend, quasi das zu machen, was gerade Trend ist und was dann dementsprechend vielleicht zwangsläufig damit einhergeht, sich von dir selbst zu entfernen? Also wie schützt du dich davor? Weil man kann es ja im Prinzip nicht anders machen, oder?
Ja, es ist schwer, weil man greift auch, ich habe mich auch gefragt, warum greift man eigentlich immer ans Handy? Kennst du das? Man hat manchmal so das Gefühl, ich muss zum Handy. Weil da.
Das ist schlimm.
Mann. Ja, dieses, du, dieses, diese Glücksgefühle, diese Emotion, dieses neue Nachricht, Likes, es macht was mit einem. Also ich glaube, wenn jemand was postet, ja, guck mal, das ist, glaube ich, echt wichtig. Das habe ich wirklich gelernt. Wenn ich was poste und das Video kriegt 2000 Likes und das andere Video bekommt 100.000 Likes, das darf mit dir nichts machen. Und das ist, glaube ich, richtig schwierig, weil viele sagen sich so, hä, ich habe doch hier 2000 Likes, hier 100.000, hier war ich schlechter drauf mit 2000 Likes wie mit 100.000 Likes. Und da wird's gefährlich, weil dann denkst du dir so, ey krass, mir ging's besser mit 100.000 Likes. Ich mache jetzt das, was ich mit 100.000 Likes bekommen habe. Ich mache das gleiche Video nochmal. Ich, keine Ahnung, ich sag das und das nochmal. Und da ist es wichtig zu sagen so, ey warte mal, mein Warum ist Mehrwert zu liefern und mein Warum ist bei mir zu bleiben. Mein Warum ist nicht die Klicks. Und natürlich bin ich froh, wenn ich würde lügen, wenn mein Video nicht besser funktioniert, ist ja normal.
Ja, aber du bist ja auch davon abhängig, dass du Klicks bekommst letzten Endes, ne? Weil je mehr Klicks, also zumindest verstehe ich das gerade so, je mehr Klicks, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch auf neue Partner, auf neue Sponsoren etc. Das heißt also, selbst wenn du dir das einredest, und das ist ja richtig und das ist ja genau gut so, dass du es machst, bist du ja trotzdem abhängig davon, dass ein Video abgeht durch die Decke. Weil es damit einhergeht, dass es dir deinen Job sichert auf lange Sicht, oder?
Ja, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, weil ich hatte das Gespräch mit einem, der macht seit 2 Jahren Koch-Content und der meinte so, hey Steph, momentan ist schwierig, ich wachse nicht mehr. Ich will jetzt irgendwie meine Content anpassen. Ich will jetzt irgendwie, ist ja überall so. Es ist ja, wenn man ehrlich ist, in jeder Branche so. Wenn du Musik machst, denkst du so, die Musik läuft gerade nicht, denkst du, ich muss irgendwie was Neues machen. Beim Sport doch auch. Weißt du, denkst du, ich muss vielleicht irgendwie besser schlafen. Ich muss vielleicht irgendwie andere Positionen spielen. Und ich glaube, dass es da echt wichtig ist zu sagen, aber wer bin ich denn? Ich habe mir gedacht immer, okay, wenn Leute mich sehen, Stefano Zarella, ich will für was stehen. Ich will, dass die sagen, Stefano, da bekomme ich das, das und das. Und das war bei mir bei dem Job, wo ich habe ja 5 Jahre Pietro gemanagt, Lombardi. Mein Mehrwert, mein Warum war immer, ich will ihm einen guten Job machen, damit er mir sagt, hey, dank dir bin ich, läuft's gut, dank dir bin ich strukturiert, dank dir. Ich wollte was zurückgeben, zu sagen, hey, mit mir an der Seite, ich gebe mein Bestes, mache ich dich besser oder wir versuchen so eine geile Karriere für dich aufzubauen. Ich habe mein ganzes Leben, Robin, ich schwöre dir, ich habe alles gegeben für diesen Jungen und habe gesagt, ich werde immer für ihn da sein. Wenn er Sonntag gesagt hat, hey Stefano, ich will ein Reel aufnehmen, kannst du kurz das Handy halten? So, also ich filme ihn quasi beim Reel. Natürlich hätte ich sagen können, kannst du auch mit dem Stativ machen. Aber ich denke mir so, ey, nein, der braucht mich gerade. Ich bin dann einfach Sonntag rübergefahren zu ihm. Das war so wirklich so richtige Bromance, so. Und wir waren halt ein Team. Und das Gleiche mit den Events. Ich habe gesagt, ey, ich will das machen, damit die Leute sagen, ich habe einen geilen Abend. Und das Gleiche mit meinen Videos. Ich will sagen, hey, dass die Leute sagen, hey, cooles Rezept. Ich bekomme bei Stefano gute Laune. Ich bekomme bei Stefano Ehrlichkeit. Weil ich sage manchmal auch, dass es mir nicht gut geht. Ich habe ja auch Neurodermitis. Oder manchmal sage ich einfach so, hey, weil mir viele schreiben, wie kann man immer so glücklich sein? Ich sage, ja, ich bin dankbar. Aber das heißt nicht, dass ich keine schlechten Tage habe. Ich bin auch ein stinknormaler Typ wie du. So. Und das will ich einfach zeigen. Natürlich, Social Media ist oberflächlich. Aber ich will zeigen, dass es trotzdem Tiefe hat, weißt du? Ich will den trotzdem mich charakterlich und auch als Person zeigen, wer ich eigentlich bin. Und ich will das auch nutzen, um mich auszudrücken. So.
Ja, voll.
Wenn ich mit einem Koch-Creator oder mit einem Comedian Videos mache, dann will ich mich da auch in meiner anderen Rolle sehen, wie ich da auch mit dem Blödsinn baue und witzig bin und trotzdem das. Ja. Aber unser Warum ist halt immer Mehrwert. Und es ist nicht so einfach, Robin. Ich hab's auch nicht. Es gibt da keine Formel. Aber wichtig ist wirklich weitermachen. Weitermachen und einfach Gas geben, das klingt so plump, aber ich habe es selber gemerkt, ich hatte auch Phasen, wo es nicht so gut lief mit meinem Job und am Ende war es immer das Weitermachen, weißt du, immer das Weitermachen, du hast eine Verantwortung, die Leute warten, die Leute wollen, dass du lieferst, so, und ich sag, ey, ich bin jetzt der Stefano Zarella, ich mache mein Instagram-Account und ich liefere jetzt einfach und ich habe für mich herausgefunden, meine Mama sagt auch, Stefano, du musst mal weniger machen, sag ich, Mama, guck mal, ich bin ähnlich gestrickt wie Giovanni und ähnlich wie du eigentlich. Ich liebe es, wenn ich früh aufstehe, mich gesund ernähre, zum Sport gehe und Content mache. Dann bin ich so, habe ich meine Bestätigung, dann bin ich happy. Dann denke ich, okay, ja, geil, ich habe jetzt viel, ich habe für mich was gemacht und auch so mein für außen, so für meinen Job. Jetzt kann ich entspannen, jetzt kann ich heute Abend Fußball gucken in Ruhe, jetzt kann ich zum Fußball gehen mit meinen Neffen, jetzt kann ich mit Mama essen gehen. Aber ich musste das für mich rausfinden und ich entwickle mich ja auch immer weiter, weil, guck mal, die Social Media Welt verändert sich die ganze Zeit. Ich verändere mich. Man muss wirklich gucken und in sich selber reinhören, wer bin ich, was will ich da draußen zeigen. Und da habe ich auch den Freund von mir beruhigt und habe ich gesagt, ey, ich habe wirklich gesagt, ey Bro, guck mal, nur weil ich mehr Follower habe wie du, bin ich nicht anders wie du. Ich habe die gleichen Ängste wie du, ich habe die gleichen Probleme wie du und ich habe ähnliche Gedanken wie du. Und das hat ihn so beruhigt. Und dann habe ich ihn nochmal neulich angerufen und gesagt, wie geht's? Er sagt, ja, viel besser, ich habe einfach weitergemacht. Ich habe trotzdem das gemacht, was mir Spaß macht, aber ich habe nicht andere Dinge gemacht, weißt du? Das ist, glaube ich, so ein, du musst trotzdem das machen, was dir Spaß macht, aber nicht jetzt dich neu erfinden, andere Sachen machen, weil dann denkt sich die Community auch, was macht der jetzt? Das bist du doch gar nicht. Weißt du, wenn ich jetzt auf anfangen würde, weiß nicht, komplett andere Sachen zu machen, würden, ja, aber ich glaube, ich versuche mich so als Persönlichkeit zu entfalten, dass wenn ich auch mein Tanzvideo mache, die Leute das auch verstehen, weil die sagen, Stefano tanzt gerne. Und das bin halt auch ich. Heißt aber nicht, dass du jetzt 20 machen sollst, was ich meine. Aber
nee, klar, man muss halt immer das, was man machen, was irgendwie zu einem passt. Mhm. Verstehe ich also auf jeden Fall richtig, weil das war auch echt noch eine Frage. Und das hatte ich zum Beispiel auch in dem Gespräch mit Paula Hartmann, das ich mit ihr geführt habe, wo sie halt auch zu mir gesagt hat, ey, es gibt diese Kunstfigur Paula und es gibt halt diese Privatperson Paula. Und manchmal, um mich zu schützen, oder ich habe das vor allem gemacht, um mich halt zu schützen quasi, weil ich weiß, wenn dann die Kunstfigur Paula quasi angegriffen wird, dann weiß ich, das hat nichts mit der Paula privat zu tun. Weißt du, was ich meine? Und bei dir höre ich jetzt aber so ein bisschen raus, du gibst dich halt genau so, wie du auch privat bist. Ist das so? Und macht dich das nicht irgendwie auch ein Stück weit angreifbar, beziehungsweise nimmst du dir dadurch die Hasskommentare, die es sicherlich bei dir auch geben wird, oder die negativen Kommentare, vielleicht nochmal anders zu Herzen dadurch?
Ich bin generell ein sehr sensibler Mensch, war ich schon immer. Das ist auch so, jedes anders. Und das habe ich gemerkt, wo ich meine Events gemacht habe. Es hätten 1000 Leute sagen können, es war ein geiler Abend. Hat einer gesagt, boah, letztes Mal war cooler, ich habe mich auf den angehangen. Weil ich von meiner Mama gelernt habe, Harmonie zu Hause. Und es war für mich in meinem Kopf und in meinem Herzen keine Harmonie. Und da habe ich ihn gefragt, hey, warum hat es dir nicht so gefallen? Ja, die Musik. Und dann sage ich, ah, okay, cool. Und natürlich lernst du abzustumpfen mit der Zeit, ja. Diese Geräusche von außen, dieses, ja, der hat Glück gehabt und der, das war Zufall. Und ja, der, das ist mir wirklich egal. Bei mir ist wirklich einer, der mir wichtig ist. Weißt du, auf deinen Events sind Kunden von mir und Freunde und Bekannte, die sagen, war nicht so cool, dann war es mir irgendwo wichtig. Natürlich schlüpft jeder, der Social Media macht, in eine Rolle rein. Auch wenn du jetzt im Fernsehen bist, schlüpfst du in eine Rolle rein. Das geht, glaube ich, automatisch. Aber ich habe keine Figur da draußen, die ich ein- und ausschalte. Ich glaube, das habe ich nicht. Ich glaube schon, dass wenn ich halt nicht so gut gelaunt bin und nicht einen scheiß Tag habe, dass ich halt keine Stories mache oder ich dann einfach sage, hey Leute, hier bin ich wieder, gestern war nicht so ein cooler Tag. Aber was man preisgibt, das hat schon jeder jetzt selber in der Hand. Weißt du, ich glaube, dass ich schon oft gehört habe, dass man sagt, boah, das hätte ich nicht posten sollen oder wir hätten unsere Beziehung nicht öffentlich machen sollen oder das hätte ich nicht sagen dürfen. Aber deswegen darfst du dich echt nicht aus Emotionen heraus leiten lassen, wenn du jetzt irgendwas liest, zu sagen, oh, ich muss jetzt muss ich ein Video machen. Sofort, jetzt Statement von mir. Sondern einfach mal durchatmen. Und wie gesagt, da gehe ich nochmal auf meinen Bruder zurück, rufe meinen Bruder an, sage, Bro, was hältst du davon? Ich habe das einen Kommentar gelesen, soll ich drauf reagieren? Und dann hole ich mir ein, zwei Meinungen und dann sieht es wieder ganz anders aus. Weißt du, so einen Schritt zurückgehen.
Ja, voll wichtig.
Und dann mal auf das große Ganze schauen. Weißt du, mal meine Mutter anrufen. Und das ist halt mein riesen Vorteil, dass ich halt habe. Und wenn du aber das halt nicht hast, ist dann nochmal schwieriger. Aber ich kann jetzt nur von mir reden, was ich so von mir höre. Und wenn ich jetzt gestern auf einem Konzert war, sagen die halt, ja, du bist ja wie auf Social Media. Und ich denke mir halt so, ja, das bin ja auch ich auf Social Media. Aber natürlich höre ich auch, dass man sagt, hey, der war auf, in echt habe ich den kennengelernt, der war ja da ganz anders. Aber du darfst auch nicht urteilen, weil wenn du, ich sage es immer, ich vergleiche es immer mit der Kasse. Wenn du jetzt an der Kasse stehst und einer ist voll gestresst, genervt und du denkst so, boah, was ist der so gestresst? Du, ich würde niemals urteilen, du weißt nicht. Liegt seine Frau gerade schwanger zu Hause? Hat der, ist er gerade seinen Job verloren? Vielleicht ist er wirklich 300 Tage gut gelaunt und ist gerade schlecht gelaunt. Das, man darf echt nicht urteilen und nicht alles sehr persönlich nehmen, weißt du?
100%, das kann man, glaube ich, genauso stehen lassen. Bevor wir hier schon wieder zum Ende kommen, nach der wirklich sehr tollen Folge, hätte ich noch eine Frage, die so ein bisschen auch an das anschließt, was wir gerade schon jetzt im letzten Block besprochen haben, die irgendwie aber bei mir total nachgewirkt hat, weil ich da, und du weißt, wir waren da zu dritt essen hier in Florenz, der zu viert, glaube ich, du hattest noch dabei und meine Frau war auch dabei und ich weiß noch, wie wir, also Rabea und ich im Nachgang darüber gesprochen haben, wir haben auch über Thema Familie geredet und wir haben gerade schon darüber geredet, wie wichtig dir das alles ist und in dem Moment ist mir dann so klar geworden, ey, ich habe da so ein unglaubliches Glück, dass ich Rabea kennengelernt habe, bevor ich berühmt geworden bin. So, und wir sind zusammen zur Schule gegangen und wir haben echt, ich bin da so rückblickend noch viel dankbarer für als in diesem Moment, weißt du? Weil, und das Thema hast du an dem Abend aufgemacht, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, du kannst mittlerweile gar nicht mehr so richtig sagen, haben die Interesse an dir, an Stefano, weil die einfach echt, ey, du gefällst dieser Person oder ist es einfach so diese Kunstfigur oder diese bekannte Person, die mich interessiert? Und du hast damals gesagt, dass sich das irgendwie voll belastet hat und dass dir das manchmal echt zu schaffen macht, dass du gar nicht mehr weißt, was diese Person wirklich von dir möchte. Mhm. Und deswegen wollte ich zum Abschluss nochmal fragen, wie belastend ist das? Ist das nach wie vor noch ein Thema? Weil bei mir im Nachgang und auch mit Rabea zusammen, als wir darüber gesprochen haben, war das echt so ein Ding, ne? Dass wir halt da gemerkt haben, ey, wie glücklich man darüber sein kann, dass ich mir da jetzt gar keine Gedanken drüber machen muss. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich habe mir letztens auch gedacht, so, wenn ich jetzt weder in der Öffentlichkeit stehen würde, noch Giovannis Bruder wäre, ist ja logisch, dass du ehrlicher jemanden kennenlernst, weil die ja nichts von dir wissen.
Genau.
Weißt du, weil wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der mich kennt, über Social Media, die weiß schon, ich bin ein familiärer Typ, ich habe einen Hund, ich mache diese Kochvideos. Mein Blatt ist nicht weiß, weißt du, da steht schon viel drauf. Man fängt nicht von der gleichen Basis an. Aber ich sehne mich halt in so einer neuen Welt nach Oldschool-Sachen. So, ich bin echt altmodisch, was Beziehungen angeht. Ich date mich gerne, ich verwöhne die Frau gerne, ich bin halt so gern Gentleman und ich mag auch nicht diese ganzen Dating-Apps und so. Und Robin, weißt du, wie gerne ich meinen Vater und meine Mama am Altar sehen würde, die mich so stolz anschauen und die sagen, ey, komm, keine Ahnung, Mann, alles Gute euch beiden und ich mache ein Kind und es ist so das letzte Ding, was mir so fehlt, weil ich glaube halt, dass die richtige Partnerin, was ja auch bei dir so der Fall ist, die kann dich halt übertrieben nochmal pushen und dir nochmal so richtig einen frischen Wind geben und dich mal so richtig, das sind ja so Dinge, die, das habe ich zu meinem Bruder auch gesagt, weißt du, der mir dann gratuliert zur Show und zu meinem Werdegang und ich denke mir so, wie schade, dass ich das nicht so richtig teilen konnte mit einer Partnerin oder mit meinem Kind. Das Problem ist, das kann ich auch nicht rückgängig machen, weißt du, das wird so bleiben.
Voll,
und das denke ich mir so schade, weil ich sehe das ja bei meinen Eltern. Überleg mal, meine Mutter hat nur meinen Vater geküsst. Was für eine schöne Liebesgeschichte. Die hat nur meinen Dad geküsst. Das ist so schön. Und die haben alles durch. Von nach Rom gezogen, zurückgezogen, hin, Restaurant aufgemacht, Restaurant lief nicht, wieder zugemacht, parallel schwanger. Egal, wir ziehen es durch. Meine Mutter ist so eine Superheldin. Ich will diese Geschichten ausschreiben. Aber man hört ja hier, ja, die waren ein Jahr zusammen, na, nicht mehr funktioniert. Ich will das nicht jetzt verallgemeinern, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man heutzutage leicht viele Sachen noch schnell hinschmeißt. Und ich sehe mich schon sehr nach einer Partnerin, die mit mir durch dick und dünn geht. Und ich bekomme oft die Frage auch so, hey, sollen sie in der Öffentlichkeit stehen oder nicht? Das ist mir eigentlich echt egal. Ich will einfach, dass eine Frau mich supportet, mein Leben versteht, ich verstehe ihr Leben und wir gehen durch dick und dünn. Ich brauche nichts Besonderes. Ich will einfach glücklich sein mit ihr und das war's. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, aber es ist natürlich schwierig, auch jemanden kennenzulernen, weil ich auch nicht zur Arbeit gehe oder es ist bei mir auch sehr dynamisch alles. Ich bin ja auch irgendwo selber schuld oder was heißt selber schuld, aber mein Job ist auch nicht für jeden verständlich, weißt du, ich bin auch viel unterwegs und habe auch keine Zeiten, wo ich dann sage, hey, das ist halt sehr dynamisch alles. Jetzt muss auch eine Frau so erstmal mitmachen und sagen, okay, der ist wieder 3 Tage weg, jetzt dreht er bis 10 Uhr abends, jetzt steht er wieder um 5 Uhr auf. Ich denke, dass man halt, wie man so schön sagt, man findet irgendwo immer seinen passenden Deckel. Ich bin jetzt echt auch 34 und ich hätte eigentlich echt so schon Lust, mich zu binden und auch diese Verantwortung als Vater zu gehen oder als Mann oder als Freund. Weil auch alle gerade zu meinem Umfeld, weißt du, heiraten. Ja,
das kommt dann auch noch
dazu. Und dann sagen sie so, ach Stefano, wann machst du das mal so? Und ich sage, ja, keine Ahnung. Die fragen mich so, warum bist du noch Single? Ich sage mal, keine Ahnung, Alter, was soll ich machen?
Als wenn das eine bewusste Entscheidung
ist. Ja, also ich krieg ganz, ganz süße Nachrichten auch auf Social Media. So, hey, ich will dich noch, also das sage ich, also das sag ja nicht ich. Ich bin ja wirklich, so du kennst mich, ich bin nur ein ganz sticknormaler Dude, so. Klar. Aber, ich krieg ja selber diese Nachrichten, weil du ja selber das gerade angeschnitten hast. Die sagen selber von sich aus, hey, glaub nicht, dass ich an deiner Person in der Öffentlichkeit interessiert bin. Ich bin an dich interessiert, an Stefano, weil ich sehe, dass du ein bodenständiger Junge bist. Die kommen schon so auf mich zu und versuchen es so auch so zu entschleunigen.
So rechtfertigen.
Ja, und ich bin auch keiner, der Vorurteile hat. Ne? Ich bin keiner, der jetzt eine Frau datet und denkt, ja, die will nur jetzt irgendwie hier profitieren. Das bin ich wirklich nicht. Ich date wirklich, wenn ich date, bin ich da so wirklich auf einer Wellenlänge. Und ich höre mir so an, was sie sagt und sie hört sich an, was ich sage und dann sehen wir auch, was passiert. Weißt du, reden können wir alle, Robin, jeder kann sagen, ich bin so und so, aber die Zeit zeigt es sich halt einfach. Aber ich bin da nicht, dass ich mich darauf runterziehen lasse. Ich bin aktuell sehr, sehr glücklich, aber das ist schon so das eine Ding, was mir noch fehlt. Aber man weiß nicht, kann sein, morgen steht sie da und das geht schnell. Deswegen, ich bin da der Letzte, der nicht dran glaubt. Ich glaube schon noch an die große Liebe.
Die wird kommen, Fratello.
100%, da komme ich ins Stadion mit ihr.
Ja, bitte, ich bitte darum. Das ist doch ein sehr, sehr guter Deal zum Abschluss hier.
Ja, das mache ich.
Genau so machen wir das. Bevor wir hier zum Ende kommen, dieser wunderschönen Folge, gibt es noch 2 Fragen zum Schluss, die wir eigentlich allen unseren Gästen stellen. Und die erste wäre tatsächlich, welcher war der wichtigste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast? Gibt's da was?
Ja, das war ein Ratschlag von meinem Dad. Ich habe schon auch Zweifel gehabt, dass ich Dinge nicht durchziehe, dass ich Dinge nicht erreichen kann. Und mein Dad hat mir immer gesagt, guck mal, wir sind gekommen mit 2 Koffern nach Deutschland. Wir konnten nicht mal richtig Deutsch und wir haben uns das aufgebaut. Lass dir nie von einem sagen, dass du etwas nicht kannst und bitte hör nie auf, an deine Träume zu glauben. Und weil ich und Mama werden immer hinter dir stehen. Und das ist so ein Satz, der hat mich so beruhigt, weil ich mir dachte, krass, ich kann meine Eltern gar nicht enttäuschen und ich kann nicht tief fallen und die sind für mich da. Und das hat mich so krass geprägt. Und mit diesen Eigenschaften gehen wir alle durchs Leben. Mein Bruder, sein Sohn mit seinem Fußball, mein Bruder, seine Tochter, meine Schwester. Weil wir wissen, hey, wir haben uns und es kann eigentlich nichts passieren, weil wir uns haben. Weißt du, weil wenn du deine Familie hast, das ist halt wie so ein Superheldenanzug, da kann nichts passieren. Und das zu wissen damals, weil wenn du es dann nochmal hörst von deinem Vater, der dir das sagt, das hat mich schon krass beruhigt, weil ich hatte auch Kumpels, die, wie du auch gesagt hast, der hat mir auch gesagt, boah, mein Vater, der will unbedingt, dass ich Profi werde und so und der ist jetzt auch frisch Vater geworden und der will jetzt Fußballtrainer werden, über den ich spreche und der sagt, sie hat auch, ey, ich will das anders machen, ich meine, der hat mich schon sehr unter Druck gesetzt und ich kann halt nichts Negatives für meine Eltern sagen, weil ich sag, boah, die haben mich immer unterstützt und die haben mir nie einen Stress gemacht. Und meine Mama war mehr der Part, die gesagt hat, du musst aber eine Ausbildung machen, du musst studieren, aber damit ich einfach genau dann diese Freiheit auch im Kopf habe. Und das habe ich auch jetzt erst verstanden. Und jetzt kann ich so richtig frei sein und Dinge probieren, weil wenn auch bei mir morgen alles vorbei ist, bewerbe ich mich einfach mit meinen Unterlagen und ich gehe arbeiten. Alles entspannt. Ja, ich nehme einfach das, was ich gelernt habe, sowohl als Persönlichkeit als auch im Studium, nehme ich einfach mit in den nächsten Job. Alles entspannt.
Ja, diese Ruhe, die das einem gibt, ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen. kann ich nur so bestätigen und bin da an der Stelle genauso privilegiert wie du zum Glück. Glück ist das Thema. Was brauchst du, um glücklich zu sein?
Ich bin zum Glück ein sehr pflegeleichter Mensch. Im Alltag würde ich sagen, was ich wirklich brauche, um glücklich zu sein, ist, ich brauche meinen Sport. Ich brauche ein, zwei Leute, die ich ehrlich anrufen kann. Ich würde lügen, wenn ich sage nicht, dass ich nicht glücklich bin. Ich bin wirklich zu 100% glücklich und erfüllt. Aber ich glaube, dass so richtig glücklich zu sein, auf nochmal ein anderes Level, kann ich dann erst sagen, wenn ich auch alle Phasen durch habe in meinem Leben, auch mit eigener Familie. Aber was mich so wirklich glücklich macht, wenn ich mal so Tage habe, wo ich nicht glücklich bin, ist halt wirklich Dankbarkeit. Und so mal auf Pause zu drücken, um mal zurückzuschauen. Aber ich brauche echt nicht viel, Robin. Ich bin ganz entspannt. Ich bin so pflegeleicht. Ich trinke morgens meinen Espresso, gehe zum Sport, esse ein bisschen Skyr mit Früchten, mache meine Arbeit.
Herrlich, so wunderbar, schön leicht. Ja, ist das manchmal, voll easy. Ne, man muss auch gar nicht nach den großen Dingen suchen.
Nee, ich brauche auch nicht dieses, ich muss jetzt aber reisen und ich muss jetzt aber die größere Wohnung haben. Das juckt mich gar nicht. Mein nächstes Ding, was ich wirklich wollen würde von Herzen, ist halt eine eigene Familie. Und dafür mache ich auch alles so sehr. Wenn ich die ganzen Dinge mache, denke ich so an meine Familie, die ich jetzt schon so ein bisschen, ich brenne dafür richtig, weißt du? Ich will das so richtig. Und was mich auch wirklich glücklich macht, ist einfach auch ein guter Mensch zu sein und viel zurückzugeben. Das war so, was ich vergessen habe vorhin zu sagen, Robin. Was für mich wirklich auch einen Superhelden ausmacht, ist nicht nur erfolgreich zu sein in der Branche oder in der Arbeit, sondern auch hinter der Kamera, weißt du? Wenn du halt zu Hause ein guter Ehemann bist, wenn du ein guter Bruder bist, eine gute Schwester, eine gute Partnerin, dann bist du für mich echt ein Superheld. Wenn du irgendwie ein guter Musiker bist, ein geiler Tennisspieler, aber du bist ein Arschloch als Mensch, dann gewinnst du für mich nicht im Leben. Und ich sag mir für mich immer so, ich will, es klingt so hart, aber ich will, dass bei meiner Beerdigung viele kommen und sagen, der war echt ein cooler Typ. Und das ist so mein Warum ich das alles mache, weil ich einfach vielen Leuten lachen lassen will, vielen Leuten eine gute Zeit geben will und ich einfach unterm Strich ein guter Mensch sein will. Und das ist das, was ich meinem Bruder hoch anrechne, weil egal wie schlecht es ihm ging oder wie gut es auch bei seiner Karriere lief, er war immer, das habe ich ihm auch gesagt neulich, ich habe gesagt, Bro, egal wie viel Arbeit du hattest, wie viel Erfolg oder wo es nicht so gut lief, du warst immer gleich für mich da. Und das ist wirklich, das rechne ich dir ganz hoch an. Ich kann nicht eine Zeit sagen, wo ich sage, ey, du warst nicht so wirklich für mich da. Und das ist auch unser Warum in der Familie. Wir sind immer füreinander da, egal welchen Job wer macht, wir sind immer füreinander da. Und das ist halt so eine Frage auch der Prioritäten, weißt du?
Wunderbares Schlusswort, dem habe ich eigentlich wirklich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, so sollten wir die Folge hier verlassen. Stay, ich danke dir von ganzem Herzen, grazie mille für deine Offenheit und für das, was du hier mit uns geteilt hast. Du kannst wirklich stolz auf dich sein, auf das, was du schon erreicht hast, und ich kann das ja nur aus unserer Zeit hier, die wir schon miteinander erleben durften und erlebt haben, sagen, du bist auf jeden Fall ein ganz toller Typ und ich bin mir ganz sicher, dass du genauso weitermachst und dann wird auch die eine richtige kommen, sodass auch das letzte Puzzlestück noch fehlt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, mein Lieber. Danke von Herzen.
Danke dir.
Es hat richtig, richtig großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung. Kann ich nur zurückgeben. Ja, wenn die Leute mich fragen, ob du in echt auch so sympathisch bist, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Bin ich noch sympathischer.
Das ist lieb von dir. Dankeschön.
Du kannst auch sehr stolz auf dich sein und ich hoffe, wir sehen uns bald. Dankeschön für die Zeit.
Danke dir, Mann. Danke dir.
Ciao, Bello.
Und das war sie auch schon, die Folge mit Stefano Zarella. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Positivität und Energie mitgegeben beim Hören wie mir während des Gespräches. Bitte nehmt diese Energie mit und lasst euch von ihr tragen. Und darüber hinaus bitte folgt uns unbedingt auf Spotify, folgt uns auf Instagram. Denn ab jetzt gibt's eine kleine Neuerung. Wir werden da immer jetzt so ein bisschen die Gäste anteasern, die uns besuchen werden. Und ihr habt dann die Möglichkeit, diesen Gästen Fragen zu stellen. Fragen zu mentaler Gesundheit. Was interessiert euch ganz konkret? Und diese Fragen werden wir dann entweder über Sprachnachricht oder auch geschrieben von mir vorgelesen dann in den Podcast mit einbauen. Deswegen könnt ihr ab jetzt so ein bisschen auch im Gespräch dabei sein. Wir würden uns sehr freuen über alle Fragen, denn ja, das Thema ist und bleibt einfach wichtig. Was gibt's noch Neues? Es gibt eine kleine Änderung. Wir werden ab der nächsten Folge mit André Schüle auch auf den Videopodcast umsteigen. Das bedeutet also, man sieht dann auch tatsächlich unsere Gesichter. Das eine von mir wird dann immer da sein und die anderen Gesichter werden sich dann so ein bisschen abwechseln.
Auch darauf freuen wir uns und hoffen, ja, dass euch das genauso gefallen wird wie uns und wie wir das auch im Kopf haben. Darüber hinaus wird es auch eine Sonderfolge geben von Nils und mir. Auch da freue ich mich unglaublich drauf. Wir werden die ersten 20 Folgen so ein bisschen Revue passieren lassen und werden ein bisschen darüber sprechen, was lief gut, was lief nicht so gut, was wollen wir noch ändern und wo hat uns die Reise bisher überhaupt schon so hingeführt. Von daher ganz, ganz viel Neues auch. Freut euch drauf. Wir freuen uns definitiv drauf. Und deswegen bleibt mir am Ende des Tages nur zu sagen, freut euch auf André Schürrle in 2 Wochen und bitte, bitte passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.